Wer redet, ist nicht tot.
Denkt euch, ich habe das Christkind gesehen. Es kam aus der Kneipe und konnte kaum stehen. Hier ist eine neue weihnachtliche Ausgabe der Flaschen mit Christoph Raffelt. Hallo Christoph.
Und Holger Klein. Hallo, Holger.
Wir trinken und reden.
Ja, genau. Und wir haben noch gar nichts getrunken.
Alle überall auf den Tannenspitzen, sage ich, kleine Engel flitzen. So.
Sitzt du schon unterm Weihnachtsbaum oder was?
Ja, genau. Wir sitzen trunken unterm Weihnachtsbaum. Ist auch schön. Trunken unterm Weihnachtsbaum ist eigentlich auch mal eine Sendung, die wir machen sollten. Ich weiß noch nicht, wie sie aussieht, aber ich könnte mir vorstellen.
Es gibt noch so viele Sendungen, die wir machen können.
Genau, da war doch auch noch das mit dieser zweiwöchigen Reise. Ach Gott.
Stimmt.
Ach Gott. Warum haben wir nicht was Anständiges gelernt, weißt du?
Haben wir doch.
Nee, aber irgendwas, wo wir jetzt in Rente gehen können,
wir
die
machen
Kohle versaufen.
Das, was wir können. Ja.
Stimmt.
Ach,
saufen
ja,
und
komm,
labern.
Ist egal.
Ja. Ja, stimmt, geht auch so, ne?
Ja, finde ich auch.
Apropos saufen, womit fangen wir an?
Mit Champagner.
Champagner für alle.
Champagner.
Das ist jetzt natürlich
zum Fest.
Nebenan sitzt die Frau, also Kada sitzt nebenan und trinkt mit und hört sich den Scheiß an, den wir
ja,
machen.
Schöne Grüße, Kada.
Ja. Die hat aber keinen Shampoos.
Warum nicht?
Weiß ich
dachte,
nicht.
Du wolltest ja noch einen einschenken.
Ja, aber ich habe dann gedacht, kann sich ja holen. Kada, kommst du mal? Das wollte ich immer schon mal sagen. So, warte. Achtung, jetzt macht's plopp.
Ich wollte immer schon mal sagen, dass bei mir alles mit einer kleinen Verzögerung ankommt im Sinne.
Oh.
Ah. Bei Katrin kommt alles mit einer Verzögerung an, hat sie gesagt. Hast du das gehört?
Ja.
So, hier schön. Schau, ich mache das Glas mal ein bisschen voller, weil.
Da ist eine Verzögerung vom Wohnzimmer zur Küche?
Ja. Na, die hört das übers Internet. Ich habe hier noch nicht.
Ach so, das Internet ist in Deutschland ja auch nicht so schnell.
Nee, das. Nee, nicht ganz so. Und ich habe das, also ich habe hier die Verkabelung habe ich jetzt noch nicht hier in der Wohnung. Tür zu! Danke! Herrlich, live.
So geht's
live.
Also zu im Hause Klein.
So geht's zu im Hause Klein. Das Beste ist, wenn Kada schnell genug ist, kann die sich jetzt selber im Radio hören. Wie geil. Und wenn sie dann.
Weil das Internet so langsam ist.
Genau. Wenn sie dann schnell genug ist, kann sie wieder zurück und was sagen und dann schnell wieder zurück und dann kann sie mit sich selbst reden.
Cool. Das Krass. Ist, wie nennt man das nochmal?
Bekloppt?
Bekloppt?
Schwachsinn, irgendwie sowas.
Nee. Ich dachte jetzt an Einstein.
Das ist
Relativitätstheorie.
Quasi. Ja, genau. Also ich hatte jetzt gerade so eine Star Trek, Star Trek-Ding. The Mobius hieß, glaube ich, die Folge. Und da sind die immer wieder in so eine Zeitschleife geraten. Am Ende ist das Schiff explodiert. Ganz schrecklich. Ganz finstere Sache. Halt.
Moment, du guckst wieder oder gibt es immer weiter neue Folgen davon?
Nee, das
oder guckst du wieder alte Folgen?
Ich habe die alten so oft gesehen, dass ich fast alles auswendig kann.
Außerdem Voyager oder?
Nee, richtig Next Generation.
Und Next Generation.
Außerdem gab es so eine... dann
das ist das, was wir schon geguckt haben.
Genau, das ist das, was neu war, als wir jung waren, mittelalt waren.
Ja, genau.
Und es gab dann irgendwann so eine Techno-Platte, wo sie aus dieser Folge Lieutenant Commander Worf gesampelt haben. Der sagt, there is this theory of the Mobius... Blablabla, where time becomes a loop. Und war so eine Goa-Nummer irgendwie in den 90ern.
Ach so, und dann wurde es geloopt.
Genau,
und
dann
wurde
es
clever.
Yes. Mm. So würde man da auch gar nicht drauf kommen. Da muss man auch besonders kreativ sein für.
Ja, muss man schon jemanden haben, der einem das sagt.
Ja,
ne?
genau. So ist das. So,
ja.
Freunde der Trunkenheit.
Der feinen Perlung. Ja, genau. Soll ich was sagen?
Ich weiß auch nicht. Ich hatte gerade so ein Multitasking. Also der Chat
hat gesagt, wir jetzt einfach. Also okay.
Der Chat hat gesagt, du wärst zu leise. Dann habe ich dich jetzt ein bisschen lauter gedreht.
Warum bin ich eigentlich? Ich finde auch, ich bin immer noch zu leise. Aber.
Ja, aber wenn du dich jetzt zu Hause lauter drehst, dann fängst du am Klippen und das klingt dann auch scheiße.
Also ja, dann mach du mal
dich,
lauter.
Ich hab
okay.
Dich jetzt lauter gedreht, genau.
Ja. Okay.
Der
sehr
hat
schön.
Interessante Farbe hat dieser Wein.
Ja, ne? Das sieht irgendwie aus wie Rosé.
Ja.
So ein bisschen. Was natürlich auch schnell passieren kann, weil es sind zwei rote Trauben mit dabei. Ne? Also der Wein heißt ja, und der hat jetzt neue Etiketten, die waren früher hässlicher, deutlich hässlicher bei Bourjois Diaz. Die haben jetzt ein bisschen was fein gemacht, damit es auch als Champagner zu erkennen ist. BD3C, also Bourjois Diaz, und 3C steht natürlich für Trois Cépages, also für drei Rebsorten. Und das sind die drei...
Alles gut. Das steht natürlich für drei Rebsorten, was denn sonst? Also, ne?
Ja, steht nochmal klein drunter, trotzdem Barsch. Das ist für die Franzosen.
Meine Augen sind ja alt und es ist hier so Stimmungslicht. Ich habe noch nicht mal gesehen, dass da was drunter steht.
Also da steht Trois Cépages Brut Nature drunter.
Ah ja.
Was so viel wie heißt wie drei Rebsorten und keine Dosage. Mhm. Und das sind die typischen drei Rebsorten der Champagner, also Chardonnay, Pinot Noir und Pinot Meunier. Wobei es hier in einer anderen Reihenfolge ist, ist es am meisten Pinot Meunier drin und dann kommt Pinot Noir und dann Chardonnay.
Was ich mich bei Pinot Meunier immer frage, ist, sprechen wir den eigentlich richtig aus?
Meunier?
Ja.
Okay. Ja, ja.
Okay.
Ja, ja. Ja, ich bin ja mindestens einmal im Jahr in der Champagne eigentlich und da gibt's ja Leute, die sprechen das dann richtig. Und da habe ich mir das angewöhnt, das genauso auszusprechen.
Ich finde, du müsstest die Einleitung, ich bin ja mindestens einmal im Jahr der Champagne, das muss jovialer kommen. So. Nein, ich bin ja mindestens einmal im Jahr der Champagne. Also sowas. Was,
ja, genau.
New York, kein Ding, da können wir bei Freunden wohnen.
Ja, da muss ich noch dran arbeiten. Ja.
Übrigens, der Sven Rudloff sagt gerade im Chat, Orbital hat natürlich dieses Mobius-Ding gesampelt und er hat recht und es ist ein bisschen peinlich, weil ich Orbital als eine meiner Lieblingsbands bezeichne.
Das stimmt. Ja. Ich hatte schon gedacht, es wäre Moby und der hätte das dann aus Mobius dann Moby gemacht. Aber nee,
die Erinnerung, die ich an Moby habe, ist, dass er mich angeschrien hat, weil ich in seiner Gegenwart geraucht habe.
Ja. Aha. Ja.
Immerhin, ne? Kann nicht jeder von sich behaupten.
Nee, stimmt.
Ja.
Ja. Das Einzige, was ich mit Moby verbinde, ist dieser komische Soundtrack zu diesem diesem Film auf der thailändischen Insel, The Beach. Ja,
genau. Geiler Film, schreckliches Buch.
Das ist der einzige Film, nicht so richtig toll.
Der einzige Film, wo das Buch ernsthaft schlechter ist. Also eine Größenordnung schlechter als der Film. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Also ich kann nur jemanden, wenn du ein wirklich schlechtes Buch lesen willst, The Beach von Alex Garland heißt der, glaube ich, oder?
Ja, ich glaube ja. Der hat auch noch mehr geschrieben, oder? Hat er nur das geschrieben?
Ich weiß nur, ich war in Thailand auf Koh Samui und bin in so einen Nathorn Bookshop gegangen. Also, wo, ne, gebrauchte Bücher und sowas.
Ja.
Und hatte den Film halt irgendwie ein Jahr vorher gesehen. Dachte so, ey, wie geil, The Beach, Thailand, alles so. Hier.
Total authentisch,
lässig, boah, cool. Authentisch. Und ich ziehe das Buch so raus, gehe zur Kasse und dieser englische, also auch so ein hängengebliebener irgendwas, dieser englische Buchhändler sagt, don't buy this book. why not? I've seen the movie and everything is fine. No, it's the worst book I've ever read in my life. Don't buy this book. Und so, I buy it anyway. kostet ja nichts. Das war das schlechteste Buch, das ich je in meinem Leben gelesen habe.
Also hat wirklich, er recht gehabt.
Das war schlimmer als die Nebel von Avalon und das war schlimm.
Okay. Verstehe.
Jetzt hast du mich. Gut, wir kommen jetzt zum Wein. Du merkst,
ich habe die Flasche
vorher schon ein bisschen aufgemacht und geguckt.
Ich habe auch schon eingeschenkt. Also ich fand jetzt auch diese, also es kommt so ein bisschen auf, wenn ich das Glas vor den Computerbildschirm halte, dann ist es nicht mehr rosa, aber also roséfarben. Aber
na doch, bei mir schon.
Ja,
ja, so rosé-gelb. Wenn ich
vor die Lampe halte, dann ist es roséfarben. Okay, das heißt, die sind gepresst worden. Der presst in so einer alten Concave-Presse. Das ist so eine runde Presse, die ein bestimmtes Volumen hat, was eben in der Champagne erlaubt ist. Da ist ja sehr viel geregelt, was man so machen darf und was man nicht machen darf. Und dann hat er wahrscheinlich das so langsam gemacht, dass einfach ein bisschen Farbe mit in den Wein gekommen ist. Mhm. Ja.
Ach so, so langsam sozusagen live gepresst. Das heißt, das muss auch. Wir reden über Minuten oder sowas, die es braucht.
Ja, man kann ja auch über Stunden sprechen beim Pressen. Ne? Also du kannst sehr langsam auch pressen. Das macht man jetzt nicht unbedingt bei Schaumwein, aber bei manchen anderen Weinen kann es sein, dass man wirklich über Stunden auch ganz langsam auspresst. Gerade wenn man, also das kann man natürlich auch bei Schaumwein machen, wenn man
ich hätte gedacht,
eben keine Bitterstoffe reinbekommen. Also wenn man sehr schnell presst, dann kriegt man halt auch schnell Bitterstoffe mit in den Wein. Wenn man sehr langsam presst, kann man das immer umgehen. Da muss man halt nur gucken, dass der Saft nicht oxidiert, ne? Der da rauskommt.
Das heißt, ordentlich Schwefel rein.
Könnte man machen, das macht er jetzt zum Beispiel nicht, weil er, also das machen jetzt natürlich die Winzer bei Alex, wo wir die Weine erworben oder bekommen haben, natürlich nicht, weil es ja Naturweinwinzer sind, die so wenig wie möglich schwefeln. Mhm. Da muss man einfach gucken, dass man sozusagen so ein bisschen reduktiv sozusagen arbeitet und guckt, dass man den Saft auffängt und wie auch immer.
Aha.
Ja.
Wie lange würdest du, also wahrscheinlich lässt sich das nicht einfach pauschal sagen, aber wie langsam hat der jetzt gepresst, dass der Wein so viel beziehungsweise so wenig Farbe von den Roten nimmt?
Das kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht beurteilen. Das,
egal.
Ja.
Was mich wundert ist, wieso kriege ich Bitterstoffe, wenn ich schnell presse?
Ja, weil es sozusagen durch Schnellpressen heißer wird und ja.
Okay.
Also du baust ja Druck auf, ne?
Ja.
Und wenn der Druck ganz schnell kommt, wird es ja schnell heiß. Ja. Wenn du ganz langsam presst, dann gibt es keine Hitze. Das ist ja bei eigentlich bei, wo hat man das noch? Bei Olivenöl oder so. Mhm. Da hat man das auch, ne?
Kaffee malen. Wenn mit so einer billigen Kaffeemühle, wo so ein Schlagwerk drin ist, die macht das Zeug auch so warm, dass da die Hälfte vom Geschmack schon verdampft.
Ja. 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 Ja, und das hast du in den Trauben auch tatsächlich. Ja, genau. Das heißt, wir haben jetzt einen sozusagen den Einstiegswein, den Einstiegschampagner von Bourgeois Diaz. Mhm. Es ist sozusagen ein Wein, der keine Jahresangabe hat, kein Millésime, sodass im Zweifelsfall der Wein eben aus sozusagen aus einem Jahrgang besteht plus so ein bisschen Reservewein, wobei das hier, glaube ich, kaum der Fall ist. Er hat, glaube ich, nicht viele Reserveweine verwendet. Und hat, wie man hinten drauf erkennt, also wenn du das mal rumdrehst, hat eben 45% Pinot Meunier genommen, 35% Pinot Noir und 20% Chardonnay.
Mhm.
Was recht typisch ist für die Region, aus der er kommt. Dosage ist ja null, also Brut Nature.
Ja.
Und Dégorgé steht auch drauf, Sennett, 12.07.2019. Ne? Also Mitte des Jahres degorgiert, also noch schön frisch. Der ist sozusagen am äußersten westlichen Rand der Champagne. Das ist schon wirklich auf dem halben Weg von Reims nach Paris.
Mhm.
Also du kannst, wenn du von Paris nach Reims fährst, also umgekehrt, und du fährst mit dem TGV, dann hält er einmal an der Marne.
Ja.
Das ist sozusagen bei ihm da in der Ecke und dann eben wieder in Reims.
Okay.
Ja. Und diese Ecke dort, die zeichnet sich eben tatsächlich dadurch aus, dass die Böden so lehmig und sandig sind, dass dort am besten Pinot Meunier wächst. Und deswegen ist diese ganze Marne, also der Bereich Marne, eben auch tatsächlich bekannt für seinen Pinot Meunier. Also da haben dann auch die großen Häuser sozusagen, die kaufen dann Pinot Meunier da ein. Also das sogenannte Vallée de la Marne. Und viele der Erzeuger machen dann auch teilweise reinsortige Pinot Meuniers oder eben, ja, reinsortige Pinot Meuniers sind nicht so häufig, sind noch eher selten, aber eben größere Anteile von Pinot Meunier im Wein, ne, im Champagner. Und bis vor wenigen Jahren galt Pinot Meunier, war zwar immer sozusagen die drittwichtigste Rebsorte, aber sie galt gegenüber dem Chardonnay und Pinot Noir jetzt als weniger elegant, eher so fruchtig, so ein bisschen einfacher.
Mhm.
Und mittlerweile gibt es eben doch recht viele Winzer oder immer mehr Winzer auch, die auch einsortige Pinot Meuniers machen. Wir waren ja mal vor ein paar Jahren bei Talon. Der macht so einen der besten Pinot Meunier, reinsortigen Pinot Meunier Champagner. Der sitzt eben auch da im Vallée de la Marne und zeigt halt, dass aus dieser Sorte eben auch wirklich sehr, sehr gute Weine reifen. Wir waren ja auch bei Jérôme Prévost, wenn du dich erinnerst, ne? Dieses kleine Weingut La Closerie, der ist ja eigentlich berühmt geworden dadurch, dass er einen reinsortigen Pinot Meunier Champagner gemacht hat, sozusagen den ersten dieser neueren Winzergeneration. Ja, genau. So, das so zur Einleitung.
Erdbeerbrioche, ne? Nee, es hat Erdbeer, ist nicht Erdbeer. Nee.
Alaska-Seelachs.
Schreibt der Chat Alaska-Seelachs-Brioche.
Alaska-Seelachs. Erstmal nur auch, die Farbe.
Ich habe auch einen Kohldampf.
Du hast nichts gegessen?
Nee, habe ich nicht. Nicht so. Ich war echt,
du hast nichts gegessen und spuckst nicht, ne? Ja, das wird ja wieder eine Sendung.
Ich habe aber einen Spucknapf bei.
Ah, okay. Na, dann ist ja gut.
Zur Tarnung.
Kann nichts passieren, okay. Ja, ich finde, das ist, genau, du hast auf der einen Seite so ein bisschen Erdbeere, Himbeere, Und dann aber auch recht viele Kräuter, finde ich. Das ist sehr kräutrig in der Nase.
Das ist es, was die Erdbeere stört. Also, dass es kräutrig ist, ist das, warum ich sagte, nee, nicht Erdbeere. Dann, okay, dann Erdbeere mit Kräutern. Hm?
Ja, steht so ein bisschen nebeneinander, ne? Ja, Kräuter der Provence. Ja, und dann ist da so ein bisschen, sag mal.
Nee, da ist was drin, was ich nicht benennen kann.
Okay, also ich finde, da ist noch sowas drin wie, also so säuerliche Beeren, ne? Also Erdbeere, Himbeere geht ja eher so ein bisschen in die süße Richtung. Aber ich finde, da ist halt auch so ein bisschen was drin wie Berberitze, vielleicht so wirklich so säuerliche Beeren, so Cranberry oder sowas.
Syphilis.
So ein bisschen zitrische Noten auch, ja. Ne? Also wie so eine Grapefruit.
Ja, es ist was ich nicht benennen kann, ist das, was du säuerliche Beeren nennst, aber das ist irgendwie so. Das reicht noch nicht.
Okay.
Also was ist mit den säuerlichen Beeren? Das ist eigentlich so die.
Ich finde, die haben so eine, also das passt auch zu diesen Kräutern so ein bisschen. Das ist wie so eine Gin-Aromatik. Das ist so wie mazerierte Kräuter so ein bisschen. Mazerierte Kräuter und ein bisschen Grapefruit-Schale auch mit dabei. Also es hatte auch so eine leichte Bitternote mit da drin.
Ich tue gerade mal ins Tastingglas, vielleicht kommt es da ein bisschen besser raus.
Und vielleicht tatsächlich so ein bisschen was auch von Wacholder, aber nur so ganz leicht, finde ich. Ja, und dann hat er am Gaumen, finde ich, ist der schön, hat er einfach einen schönen Druck, der ist, also durch dieses Buttertür ist er sehr straight, hat auch die Frucht wieder, also es ist schon eine Frucht, aber es ist eben, also durch dieses Butter, also Pinot Meunier, wenn es süßer wird, also wenn man da Brut trinkt oder so, dann wird es halt sehr schnell fruchtig süß irgendwie. Mhm. Und dadurch, dass es jetzt Brut Natur ist, ist das sozusagen umgangen. Und dann hat er ja auch noch den Chardonnay dabei, der eben auch noch schön Druck macht und eben auch dieses Zitrische mit reinbringt. Und Physalis, sagt Dionysos. Das ist,
ich sag ja Syphilis.
Ja, ja. Achso.
Syphilis.
Kapstachelbeere.
Was?
Kapstachelbeere, ne? Physalis. Kapstachelbeere.
Die nennt man Kapstachelbeere? Mhm. Ich nenne die immer Syphilis, seit es auf YouTube diese Aussprachevideos gab. Ich weiß nicht, ob du die je gesehen hast.
Nee, ich glaube nicht.
Wo sie einfach eine Frauenstimme, also das Wort eingeblendet wurde, also korrekte Aussprache, das Wort eingeblendet, Physalis, dann eine Frauenstimme zweimal das Wort gesagt hat und dann einen Satz mit diesem Wort gebildet hat. Mhm. Syphilis. Oder Lasagne war halt Lassange. Das war halt alles falsch. Und ich,
ja.
Das ist eigentlich sehr schön.
Okay.
Lassange. Was gab es denn noch? Synthesizer war auch schön. Das war Synthesizer oder so ähnlich. Okay. Ich verlinke das mal in den Shownotes. Kann man auch.
Ja.
Oder ich mache es dann ab demnächst für einen Abspann zusammen mit. Weil von Siebeck trennen wir uns natürlich nicht. Dann wird irgendwann der Abspann 10 Minuten lang, weil alles, was wir lustig finden, kommt in den Abspann.
Jetzt haben wir das verstanden, sagte Dionysos, mit dem Syphilis.
Das ist ein sehr schöner Wein, aber der ist irgendwie nicht, was ich erwarte, wenn man mir sagt, hier gibt es jetzt einen Champagner. Das finde ich eigentlich ganz cool.
Ja, das ist, glaube ich, weil man bei Champagner ja immer noch so das erwartet, dass da eben recht viel Brioche drin ist. Mhm. Und dass ein Champagner dann doch irgendwie cremig ist und so ein bisschen üppiger. Mhm. Und das ist auch natürlich das, was sozusagen jahrzehntelang mehr oder weniger ausschließlich auch verkauft worden ist. Und dem gegenüber hat man eben jetzt diese Generation dieser neueren Winzer, die eben eine ganz andere Form von Champagner machen. Also eine ganz andere Form. Also im Rahmen dessen, was halt sozusagen erlaubt ist, aber die dann doch insgesamt sehr viel straightere Champagner machen. Ne? Mhm. Wo es eben mehr tatsächlich, würde ich sagen, darauf ankommt, ja, irgendwie sozusagen eine klarere Form zu finden. Das Ganze würde ich, ja, mir fällt irgendwie gerade nichts anderes
ist
ein.
Das, als es, ja? Ist das, ändert sich jetzt gerade der Champagner oder ist das einfach nur eine Spielart?
Ja, ich würde sagen, es gibt mittlerweile mindestens zwei Wege in der Champagne. Der eine Weg ist eben der klassische, der eben auch wirklich darauf setzt, dieses Brioche, dieses ein bisschen opulentere, das Elegante auch irgendwie miteinander zu verbinden. Und das andere ist, der andere Weg ist eben der, und also um das vielleicht noch weiterzuführen, dafür wird dann im Allgemeinen ja sozusagen werden eben auch diese drei Rebsorten zusammengebracht und eben mit sehr viel Reservewein gearbeitet, damit man eben auch so einen bestimmten Stil, den diese bekannten Häuser ja auch nach außen tragen, sozusagen auch immer wieder reproduzieren kann. Ja. Und der andere Weg ist eigentlich eher der, und den geht er eigentlich auch und die meisten anderen auch, dass man eigentlich Champagner macht, die vielleicht nur noch eine Rebsorte haben, aus einem Weinberg kommen und aus einem Jahrgang kommen. Mhm. Also so wie Stillwein normalerweise auch. Ne? Mhm. Das ist ja für die Champagner eigentlich total unüblich. Trotzdem haben dann auch diese Häuser sozusagen als Starter, als Basis-Champagner normalerweise dann eben auch noch sowas wie diesen hier, dass sie so ein bisschen damit spielen können, also wo dann doch mehrere Rebsorten drin sind und eben kein Jahrgang ausgewiesen wird, weil Champagner ja immer noch, auch heutzutage, auch mit Klimawandel, immer noch teilweise echt schwierig ist, was das Klima angeht. Und dann kann es halt auch mal sein, dass irgendwie so ein ganzer Jahrgang flöten geht. Deswegen hat man das ja auch früher gemacht. Also ich meine, das ist in Frankreich ja das kühlste Weinbaugebiet, das nördlichste. Mhm. Und man hat eben sozusagen auf diese Jahrgänge verzichtet und ist sozusagen auch für normal erklärt, dass die Reben aus allen möglichen unterschiedlichen Lagen der gesamten Champagne kommen und das ja, ne, trotzdem als sozusagen als ein das Premium Beste vom oder Besten, super genau, ja, genau super Premium Produkt angepriesen wird, weil man eben das Problem hatte, dass teilweise ganze Regionen, also Superregionen oder eben auch Jahrgänge flöten gegangen sind durch klimatische, also durch Wetterbedingungen. Aha. Und um das Ganze dann zu retten, einfach, ne?
Also das wird ja nicht besser, das Klima. Das heißt, die werden damit irgendwann wieder
anfangen. Es wird anders, ja. Ja, ja. Ja, das machen sie ja, wie gesagt, sie machen es ja auch weiter. Mhm. Und ich finde das auch richtig. Das wird ja auch in Deutschland gemacht. Das hat sich bei Schaumwein halt irgendwie auch so durchgesetzt, ne? Das gilt jetzt nicht als anrüchig, wenn ich einen Wein aus mehreren Jahren zusammenkippe, ja, mhm, und aus irgendwie unterschiedlichsten Anbaugebieten. Also die Grieselsekte zum Beispiel, die wir hatten, das sind ja auch Sekte, die, wo der Pinot teilweise eben vom Hausberg kommt, aber eben auch aus der Pfalz, ja, und so weiter, ne? Also die, also eben auch aus verschiedenen Anbaugebieten der Grundwein stammt, ne? Und das gilt eben nicht als anrüchig und finde ich ist es auch nicht. Das könnte man auch mit. Man kann ja auch gut Stillweine aus sowas machen, wenn man Lust dazu hat. Nur dass es da halt nicht üblich ist, ne? Aber ja, also es ist im Prinzip gibt es eben diese zwei Wege letztlich. Das eine ist so das Elegante, was so eine Idee, so eine klassische Idee vom Champagner transportiert. Und das andere, würde ich sagen, ist eigentlich die Idee, mehr auf Terroir zu setzen, also mehr auf den individuellen Boden, mhm, und in der Kombination eben mit den Rebsorten und der Art und Weise, wie das halt ausgebaut wird. Und bei ihm ist es halt auch so, und das ist halt auch anders als früher, und auch anders als bei den großen Häusern. Ich habe jetzt gestern nochmal gesehen, die Champagne ist immer noch das Gebiet in Frankreich, wo am meisten gespritzt wird. Mhm. Ja, also am meisten Glyphosat etc. gespritzt wird. Und das sieht man auch an allen Ecken und Enden in der Champagne. Und das ist halt tatsächlich dann natürlich auch ein völlig anderer Ansatz. Das, was er macht, nämlich eben bio, in diesem Fall biodynamisch zu arbeiten und sozusagen wirklich zu gucken, dass die Qualität im Weinberg entsteht. Das ist ja immer so dieses, was die guten Winzer immer sagen, ne? Die Qualität entsteht halt im Weinberg, ja. Und im Keller begleite ich nur noch, ne? Das ist so, das hat man vielleicht schon manchmal zu oft gehört, aber hier trifft es eben auch nochmal ganz besonders zu, weil in vielen Häusern oder in vielen Winzerverbänden sozusagen eben die Qualität immer noch nicht im Weinberg entsteht, sondern tatsächlich im Keller. Mhm. Ja. Das wollen die in ihrem Champagner dann auch zeigen. Das heißt, der wird im Keller erstmal ausgebaut wie ein normaler Wein. So richtig auch im Holz, bei ihm auch teilweise in so Tongefäßen, jetzt nicht Amphoren, aber in Tongefäßen und Edelstahl teilweise, also in verschiedenen Materialien dann zusammengeführt. Dann ist es ein Wein, den man dann auch wirklich schon trinken kann und der wird dann eben, kommt dann eben in die Flasche und bekommt die zweite Gärung und all das eben so natürlich wie möglich. Das heißt, der vergärt spontan erstmal die Grundweine und dann kommt ja immer noch mal ein bisschen Hefe und Zucker in die Flasche zur zweiten Gärung und da hat er eben auch seine eigenen Hefen aus dem Weinberg, die er halt selektiert hat und sozusagen, die man ja dann auch trocknen und in Tütchen füllen kann, damit man die später nochmal benutzen kann. So wie Tesch das auch macht, ne, für seine Weine. Der macht jetzt zum Beispiel, der macht jetzt keine Spontanvergärung in dem Sinne, sondern er nutzt halt die Hefen aus seinen eigenen Weinbergen, die er irgendwann mal selektiert hat und tut die dann in den Wein. Ne?
Ja.
Das ist halt für, schon ein Satz noch, das ist halt gerade für diese zweite Gärung, da kannst du ja nicht mehr spontan vergären, da musst du ja Hefe reintun.
Ja.
Ne? Ja. Und genau, und dafür nutzt er halt die eigenen Weinbergshefen.
Wo du Tesch sagst, ich war die Tage in so einem Feinkostladen in Berlin-Wannsee, wo ich ganz gerne einkaufen gehe, ganz fürchterlich teuer alles und so, weißt du, so ein kleiner Bioladen auf so einem Hinterhof, wo dann auch irgendwie eine Bude verkauft Blumen, eine verkauft Lebensmittel und sowas. Mhm. Die haben halt Sachen, die es sonst nicht gibt. Die haben Olivenölschmalz und Leinölschmalz. Mhm. Genau. Knüller. Mhm. Ist wirklich der Knüller. Also es ist halt super, wenn du einen Vegetarier in der Familie hast, kannst du dem halt auch eine Schmalzstulle machen. Also das ist schon ganz geil. Und die verkaufen halt auch Weine, haben so eine kleine Auswahl, so irgendwie, was weiß ich, so 10 Stück aus jeder Region oder so. Und da stand eine Flasche, eine Magnum von Martin Tesch rum. Und zwar eine Magnum Unplugged. Und Magnum kaufe ich ja blind. Also wenn ich den Winzer kenne, kaufe ich Magnum blind, weil ist immer gut irgendwie. Und zwar eine 2015er war das. Also ein 2015er von seiner ja, günstigsten Qualität. Das war ein geiler Wein. Der hat sich über die 4 Jahre richtig toll entwickelt in der Marke.
Total.
Irre. Und es war nicht teuer. Also die wollten 25 Euro.
Ja, das ist nicht teuer. Das ist ja das, was wir letztes Mal auch nochmal festgestellt haben.
Wir sind halt mit 4 Leuten total Knülle ins Bett gegangen hinterher. Das ist halt
echt super, ja. Ja. Nee, das ist auch nicht teuer, ne? Muss man echt sagen.
Also da das war so der, wir müssen sowieso noch mal über Dinge reden, die nichts mit den Weinen von heute Abend zu tun haben. Zum Beispiel, dass allen Ernstes, als wir bei dir jetzt waren, zum Essen mit den ganzen Wahnsinnigen, einer eine Flasche Vouvray von 1921 mitgebracht hat.
Ja.
Der erstens noch nicht nur noch trinkbar war, sondern frisch.
Ja, ja.
Und zweitens überhaupt noch existiert hat. Wo kriegt man bitte eine Flasche von 1921 her, wenn man nicht gerade chinesischer Oligarch ist und ein Vermögen dafür ausgibt?
Also der für mich heute immer noch mit beste Winzer in Vouvray, das ist ein Anbaugebiet an der Loire, ist Huet. Haben wir auch schon mal getrunken.
Ja. Ne?
Und Huet hat zum Beispiel irgendwann angefangen, eben aus seinen Kellern zu verkaufen. Und da hat man bei Vernaturel, also das ist der Importeur von Huet in Deutschland, da konnte man diese Weine auch bis in die 30er und 20er Jahre kaufen. Das ist also so. Na, es gibt auch Rieslinge zum Beispiel. Ich habe auch schon Rieslinge aus den 20er Jahren probiert. Bei Weil zum Beispiel.
Wir hatten auf dieser Riesling, beim Riesling-Swag, den du gemacht hast, da hatten wir bei uns am Tisch, glaube ich, einen von 1934 oder sowas.
Ja.
Der war halt auch nicht mehr geil. Der war noch genießbar, aber nicht mehr geil. Aber dieser
Vouvray. Aber es gibt halt auch noch geile. Ja, genau. Es gibt auch noch geile. Und es ist jetzt, ich habe mal gerade geguckt hier bei Vernaturel, der älteste, der jetzt noch da ist, also einiges ist auch schon verkauft, ist 1939. Und die sind dann natürlich, also da sind die schon teurer, weil das jetzt auch noch ein besseren Namen hat als das, was wir getrunken haben. Mhm. Das kostet dann schon irgendwie ein paar hundert Euro. Ne?
Autsch.
Bei dem, was der Mark jetzt mitgebracht hat, der hat mit Sicherheit nicht so viel bezahlt. Sowas kann man halt ersteigern und dann kann man halt Glück haben oder Pech haben.
Mhm.
Ne? Und bei dem Weingut, was wir da jetzt hatten,
guck mal gerade, ob ich es noch hier stehen habe.
Ist es eben so, dass ich weiß, dass die Flaschen noch bis in den 70er Jahren auch in ihrem eigenen Keller hatten und die dann nochmal nachgeschwefelt haben.
Ah.
Das heißt, die haben die Flaschen geöffnet, nochmal ein bisschen Schwefel drauf getan und dann eben auch frisch verkorkt. Ne, das kann man machen. Dann ist es, ja, dann ist es natürlich ein anderer Wein. Marc Bedrief heißt das Weingut übrigens. Dann ist es ein anderer Wein, als wenn man das nicht gemacht hätte. Das muss man schon sagen.
Ist halt ein neuer Wein. Ja, okay. Hm?
Ja, ne, also, in gewissem Maße so schon. Aber wobei der jetzt
aufgehübscht.
Nicht, also, ein bisschen, genau, ein bisschen aufgehübscht.
Aber halt nicht aufgehübscht, indem du da irgendwie, weiß ich nicht, jetzt ein 2014er dazugegossen hast.
Nein, gar nicht. Nee, das nicht. Man hat den nochmal ein bisschen verjüngt sozusagen. Ne? Und ich meine, das ist aller Ehren wert. Ich meine, das war ein Wein, der sah von der Farbe ja aus wie Cola fast, ne?
Ja.
Und hatte auch ein bisschen Noten davon. Und er hatte eben immer noch Säure, ne? Mhm. Er hatte eine Süße, weil es war eben auch so ein halb süß ausgebauter Wein. Die haben es natürlich dann irgendwie, also durch die Süße konserviert natürlich auch in einem gewissen Maße. Und die funktioniert dann bei Süßweinen, wenn man sie lagern will, dann eben auch vor allen Dingen im Wechselspiel mit ein bisschen Schwefel, sonst wird es halt auch ein bisschen schwieriger, ne? Ja, aber das ist natürlich schon wirklich was Besonderes, ne? Sowas zu trinken, das ist schon abgefahren.
Ich hätte tatsächlich nicht damit gerechnet, dass ich jemals in meinem Leben was so Altes trinken würde.
Ja. Ja. Ja, das ist schon toll.
Ja. Also es war wirklich faszinierend. Übrigens, wo ich vorhin Siebeck erwähnte.
Ja.
Von diesen Siebeck-Tapes, wo am Ende ja immer ein Ausschnitt von seiner Frankreich-Tour oder von einer seiner Frankreich-Touren läuft, gibt es noch mehr Produktionen, und zwar noch zwei, die gerade anzuhören sind. Bei der einen ist er in England unterwegs, 1981, und er stellt fest, dass die Zutaten selber, also die Basiszutaten, von einer Qualität sind, wie man sie in Frankreich nicht finden würde teilweise. Aber die Engländer leider nicht in der Lage sind, Essen vernünftig zuzubereiten. Und das ist ein sehr, sehr schönes Feature. Ich verlinke das in den Shownotes. Ein sehr, sehr schönes Feature, weil der Mann im Grunde 50 Minuten lang nur mit so einer Quengelstimme redet. Wie, ist doch eigentlich, hätte man doch machen können. Er ist halt die ganze Zeit am Jammern, aber auch so ein bisschen fasziniert. Sehr, sehr schöne Sendung. Und es gibt noch eine, die aus irgendeinem Grund auch nicht im normalen Feature-Feed ist oder im normalen Hörspiel-Feed ist. Die heißt Im Topf ein Coq au Vin.
Okay.
Da war er irgendwo in Frankreich eingeladen auf dem Weingut.
Ja.
Hat seinen Rekorder dabei gehabt und nimmt halt den ganzen Tag so ein bisschen auf, was so los ist. So, ne? Da wird dann halt gekocht und dann wird getrunken und dann wird hier was erzählt und da was erzählt. Das ist ein grandioser Siebeck, weil du kannst ihm dabei zuhören, wie er besoffen wird. Das ist wirklich klasse. Okay. Also und es endet dann so ungefähr da, wo er auch in Nizza ein Fischrestaurant sucht.
Ah ja, schön.
Wirklich sehr, sehr schön. Und vor allen Dingen dieses, wo er in England unterwegs ist, das ist auch in der Mediathek gelaufen und alles. Aber im Topf von Coq au Vin ist aus irgendeinem Grund nicht angekommen im Feed. Keine Ahnung.
Ah, musst du mir nochmal schicken.
Ja, mach ich.
Oder verlinkst du jetzt auch. Ja,
ist super, super Sache. Okay. Ja.
Zweiter Wein.
Ja, bitte.
Champagner nachher einfach nochmal. Also ich finde den super spannend, zumal er eben also wirklich einmal straight ist und zum anderen wirklich auch so grün-kräutrig ist, was ich jetzt in der Rebsortenkombination auch durchaus ungewöhnlich finde. Ich bin mal gespannt, wie sich das so zum Ende zeigt.
Okay.
Ja.
Was
okay, wir trinken Le Chalier Chenin Blanc von Bertrand Delatte, Vin de France.
Endlich mal wieder ein Schnee.
Aber ist natürlich von der Loire. Und ist der ganz neue Jahrgang 2017. Ja. Und Sven Rutloff hat gerade in den Chat geschrieben, seine persönliche Geschichte zu dem Wein.
Oho.
Weil wir ja 2014, da gab's Vrind auch schon.
Ja.
Stimmt. Das war sozusagen keine offizielle Vrind-Weintour, sondern das war ja eine Weintour, die ich zusammen mit dem Florian
genau, damals,
ja. aus London, damals noch London, mittlerweile Wien, zusammen organisiert hatte. Und der hatte ja damals so eine Plattform ins Netz gestellt,
ja.
Wo man
sich selbst Reisen konfigurieren konnte, ne?
Ja, also genau.
Reiseteile sich selbst zusammen konfigurieren konnte bis zu einem gewissen Stichtag. Und ja. Er hat dann zentral Booking und Billing übernommen, was eigentlich eine absolut grandiose Idee war. Weil ja. Irgendwer hat halt hingeschrieben, ich würde gerne mal an die Loire zum Saufen 4 Tage. Ja. Dann ist der Nächste gekommen, hat geschrieben, also praktisch, man konnte, im Grunde konnte man der Reise Items hinzufügen. Und ein Item war dann halt der Besuch bei dem Winzer, der andere Item war, wir könnten da übernachten, der nächste Item war, wir sollten einen Bus mieten, damit wir alle trinken können. Super Geschichte, ja. Aber hat leider nicht gezündet. Also,
ja. Nee, leider nicht. Also vielleicht war es irgendwie zu kompliziert dann doch für die Leute. Also er hatte ja auch angeboten, dass er die Reisen organisiert, natürlich ja. Gegen Geld. Ansonsten war es eben der Gruppe sozusagen selber überlassen, das zu organisieren. Und das habe ich ja dann in dem Fall eben übernommen bei dieser Reise und so ein bisschen zusammen mit Florian. Und dann kam ja auch einiges zusammen, weil irgendwie bei dieser Reise dann der Florian kurz vorher ausgefallen ist. Ja. Und dann haben wir den Alex Zülch eben, der jetzt diese Weine auch zur Verfügung gestellt hat, den haben wir dann mit ins Boot geholt. Auch
stimmt, der war
auch
ganz neu am Markt mit seiner Weinbude, oder?
Ja, relativ neu. Ja, genau.
Was ich aber gerade so faszinierend finde, ist, dass Sven im Chat schreibt, dass wir, nachdem wir bei René Moss waren,
ja,
noch bei genau dem Winzer waren,
den wir trinken, Genau,
kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
Was?
Ich habe mich bei Moss derart zugelötet. Also das war nämlich, ich erzähle ja gelegentlich mal, dass ich nach dem Besuch beim Winzer fast vor dem Weingut von einem LKW überfahren worden wäre. Und das war halt dann genau vor René Moss seinem Laden. Und ich war halt so hacke. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir bei Bertrand de Latte, kann ich mich nicht echt daran erinnern, dass wir danach noch irgendwo anders hingefahren sind.
Ja.
Gab's da irgendwas Markantes, woran ich mich...
Bei Bertrand de Latte?
Ja.
Also Bertrand de Latte, das war halt wirklich so Natur pur, ne? Die hatten ihr Haus gerade fertig gebaut, komplett aus Holz und halt direkt neben dem Le Chalet Weinberg platziert. Und
bisschen peinlich ist mir das ja.
Und das weißt du wahrscheinlich nicht mehr. Und daneben steht halt sozusagen der Keller, also einfach ein Schuppen. Und da hat er halt seine Weine drin gemacht.
Ja.
Und der macht halt so ein bisschen Pet Nat ja auch, Popsec und so. Und dann eben Le Chalier. Und dann hat er, aber damit hatte er damals, den hatte er damals, glaube ich, noch nicht abgefüllt, sondern lediglich im Fass liegen. Das ist der 29, also Verneuf, das ist irgendwie auch ein Chenin Blanc von einem Weinberg, der halt 1929 gepflanzt worden ist.
Pet Nat, was war das andere, was du gesagt hast?
Also Popsec, das ist ein Pet Nat, also der heißt so Popsec.
Ach so, Popsec heißt der.
Ja, ja. Das war irgendwie alles so, diese ganzen Popsec-Etiketten, die sahen alle so aus, als hätte er die selber in Word gemacht, weißt du, mit Clipart.
Ich erinnere mich, erinnere ich mich, warte mal. Hatte der nicht einen Wein mit einem total beschissenen Etikett, der sich in Paris wie Hulle verkauft hat.
Ja, genau, das ist er.
Okay, der war das.
Genau,
okay,
das ist Bertrand de Latte.
Okay.
Ja,
genau. Ich erinnere mich wieder, sehr schön. Genau.
Also Bertrand de Latte, Geneviève de Latte und Nicolas Bertrand, das sind eigentlich die beiden und die sind sozusagen, die haben sich niedergelassen in Rabelais-sur-Layon und Layon ist eines der früher ganz berühmten Anbaugebiete Coteau du Layon an der Loire, aber eben nicht für trockene Weine, so wie wir das jetzt trinken, sondern für Süßweine. Mhm. Das ist halt so wie Sauternes und Riesling auslesen und Tokai und so wurden eben auch die Coteau du Layon vor allen Dingen nach England verkauft und so weiter. Und dann ist das Gebiet halt irgendwann in so einen gewissen Dornröschenschlaf gefallen, weil halt heutzutage kaum noch jemand in größeren Mengen süße Weine kauft. Und dann kam aber irgendwann, kamen halt Leute dahin. Der bekannteste ist Richard Leroy, ein Winzer, über den es auch einen sehr schönen Comic gibt. Wenn mir der...
Es gibt einen Comic über einen Winzer?
Ja, es gibt schön. Einen Comic über einen Winzer, genau, den mir der Michael Schäfer, der auch im Chat ist, netterweise mal vor 2 Jahren geschenkt hat. Und Richard Leroy ist sozusagen eine der Galionsfiguren der Naturweinszene mit seinem Wein Le Noël de Montbenot. Und der ist eigentlich da hingekommen, ursprünglich auch, um Süßweine zu machen, und hat dann aber irgendwann umgeschwenkt auf trockene Weine. Wir hatten jetzt an dem Abend
von... Die Ignoranten ist das, das habe ich auch gelesen. Ja, also das habe ich sogar zu Hause, das Buch. Ein wunderschönes Buch. Ja. Genau. Das ist, wo der Comiczeichner mit dem Weinmacher...
so ein Jahr verbringt.
Ja, ne? Ein wunderschönes Buch. Ja.
Genau. Und wir hatten ja ein Le Noël de Montbenot bei meinem Weinabend jetzt hier. Allerdings war der Wein leider nicht mehr in Ordnung. Das war ein 2007er Jahrgang, was mir echt in der Seele wehgetan hat. Der war halt irgendwie... also den konnte man noch zu der Hummerbisque trinken, weil das sozusagen dieses etwas Sherryhafte vom Wein dazu passte, aber für sich genommen war der Wein halt irgendwie im Eimer. Ne? Das ist ein bisschen schade.
Was ich übrigens gerade ganz witzig finde, ist, dass du diesen Comic unter dem Winzer rubrizierst. Ich rubriziere den unter dem Zeichner Etienne Davodeau, von dem ich tatsächlich auch mehrere Bücher habe, weil ich seinen Stil sehr, sehr, sehr schön finde.
Ja.
Also, finde ich ganz witzig.
Genau. Ne? Und er hatte eben genau dieses Jahr mit Richard Leroy verbracht, und das ist, also der hat sozusagen dieses Rablais sur Layon wieder ein bisschen bekannter gemacht. Er hat eben auch sein Weinberg, Le Noël, ist halt der gleiche Weinberg eigentlich, wo Bertrand de Latte diesen Vin Neuf macht.
Ja.
Nur, dass der Weinberg tatsächlich aus 2 Teilen besteht. Also der von Richard Leroy, der hat mehr Kalkanteil, und der von Bertrand de Latte, der hat mehr roten Schiefer. Mhm. Und dieser rote Schiefer ist auch in diesem Le Chalier jetzt drin, den wir hier haben. Und Le Chalier ist eigentlich so mit Alex, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass es einer von Alex erfolgreichsten Weinen ist. Das hat damals eigentlich angefangen so ein bisschen. Die hatten sich, glaube ich, gerade kennengelernt. Wir sind dann dahin und wir haben Le Chalier irgendwie versucht, irgendwie unter die Leute zu bringen, weil wir halt der Meinung waren, das ist ein total geiler Vorzeige-Chenin aus dem Anjou, aber eben mit so einer sozusagen mit so einer leichten Naturnote mit dabei. Aha. Und Sven Rudloff hier im Chat, der ja damals auch mit auf der Reise dabei war, der sagte halt, er hätte, es gäbe ein Foto von ihm und seiner Liebsten, die sozusagen, wo sie gerade die Miene verziehen, weil sie irgendwie die Säure im Le Chalier nicht gewohnt waren. Genau. Und er hat aber gesagt, dass er, genau, Schnellgesichter. Und genau, aber das ist halt das, was tatsächlich auch zum Chenin dazugehört, der Moss. René Moss, der andere Winzer, wo wir am Morgen waren, der hat das ein bisschen anders verpackt in seinen Weinen. Der hat so ein bisschen volumiger, ne? Die sind auch später gelesen, und der deswegen ist die Säure da nicht so prägnant, aber hier halt schon. Und aber das eben mit diesen typischen Chenin-Noten, finde ich, die dieser Wein hat und jetzt auch gerade der 2017er wieder hat. Das finde ich total angenehm, diese Mischung aus dieser satten gelben Frucht, also Birne, Quitte, gelber Apfel, dann eben diese kräutrigen Noten, dann eben so ein bisschen Süßholz auch mit dabei. Ne? Und
aber ich finde sehr nicht so üppig, wie ich es eigentlich erwarten würde von einem Schnell. Also viel, viel verhaltener, fast schon. Wässrig, aber im guten Sinne. Weißt du, wie ich meine? Also nicht so. Also ist ja nicht so ein.
Hattest du den schon am Gaumen?
Nee.
Ja. Nee, Chenin muss ja auch nicht üppig sein. Chenin ist halt meiner Meinung nach viel zu häufig zu üppig, wenn er zu spät gelesen wird. Und wenn so er vor allen Dingen.
Also wenn ich höre, hier, du kriegst jetzt ein Glas Chenin, dann erwarte ich in der Nase was sehr, sehr Üppiges. Oh wow, ist der geil.
Ja. Aber was du zum Beispiel, ich glaube, ihr hinten am Tisch jetzt vorletzten Samstag, ihr habt das gar nicht so richtig mitbekommen. Ich hatte ja nach diesem Hummerbisk-See, Seegurke wollte ich schon sagen, Seezunge, hatte ich ja nochmal einen Genau, aus Saumur. Aus der Brésil-Lage. Ihr hattet den auch, aber ihr habt euch halt über was anderes unterhalten. Nochmal ins Glas getan. Das war so straight, ne? Das ist halt vom Kalk. Das ist so präzise und straight. Das ist so klar und da ist überhaupt nichts Üppiges beim Chenin. Mhm. Und hier ist es schon üppiger. Anjou ist immer ein bisschen üppiger, weil die Böden halt andere sind. Und ja, und das ist hier halt.
Ich musste mit dem Auto dahin, wo UPS das Ding hingeliefert hat und hab dann irgendwie noch eingekauft und so und hatte alle Hände voll und hatte das noch im Auto stehen und hab die extrem spät aus dem Auto geholt, erst 2 Stunden vor der Sendung oder sowas. Und du hast ja schon, du hattest ja geschrieben, mach den ruhig früher auf, tut den in die Karaffe und sowas. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, dann nehme ich halt diese Blubber-Umkipp-Karaffe, ich weiß nicht, wie die heißt. Weißt du, wo du so
einmal
aus der Flasche raus, wieder in die Flasche rein, weil das belüftet ja extrem dann in sehr, sehr kurzer Zeit. Und ich habe mir vorhin dann auch schon ein Glas eingeschenkt davon und fand den schon ganz okay. Mhm. Aber das jetzt, noch mal eine Stunde später, ist ja Wahnsinn. Also wirklich Wahnsinn. Also was der am Gaumen macht, ist echt krass. Und der war vorher, dieses Wässrige, was ich in der Nase habe mit ihm, das hatte ich vorher auch am Gaumen, wo ich dachte, okay, der ist ganz geil, aber ein bisschen dünn. Aber das ist ja überhaupt nicht mehr jetzt.
Nee.
Irre. Boah.
Der hat halt, was er eben nicht so üppig hat, ist die Frucht, sondern da kommt halt hinten viel mehr Würze raus.
Ne? Ja, aber so richtig.
Und die, genau. Und die Frucht ist tatsächlich, die ist nicht so üppig. Das ist halt eine frische Frucht mit einer üppigen Würze eher. Ne?
Ja.
Ja. Ja. Sehr geil. Doch, das ist immer noch sehr schön.
Ist das was zum Weglegen eigentlich? Ist ja immer so dann noch
die Frage. Ja, das kannst du schon ein paar Jahre weglegen, auf jeden Fall. Mhm. Also es ist, also Chenin entwickelt sich sowieso. Also das Schöne bei Chenin ist ja eigentlich, also was man jetzt hier so in Deutschland bekommt, im Allgemeinen, bei Chenin, dass die nicht in der billigen Preislage anfangen. Ja, das macht vielleicht die Hürde ein bisschen höher am Anfang, aber die fangen halt eigentlich fast immer bei einer vernünftigen Qualität an. Mhm. Und Chenin in einer vernünftigen Qualität kannst du eigentlich immer weglegen. Ja? Okay. Also mindestens 5 Jahre, 6 Jahre, ja? Würde ich mal sagen. Also bis auf wenige Ausnahmen. Und die guten Weine kannst du dann halt auch, ich sag mal, wenn sie ganz trocken sind, auch 20 Jahre weglegen. Und die Restsüßen kannst du halt auch teilweise länger weglegen, ne? Aus guten Jahren. Das muss man dann halt wissen, welches die guten Jahre sind. Aber gut, da kann man sich ja informieren jetzt. Ne? Das habe ich jetzt auch nicht irgendwie im Kopf. Muss ich auch gucken.
Wo guckst du da? Gibt es da irgendwie eine Zentrale? Und was für ein?
Ja, es gibt eine tolle Seite, die muss man allerdings bezahlen. Das ist eine Bezahlseite von Chris Kissack. Die nennt sich The Wine Doctor, weil der irgendwie ein Doktorgrad hat irgendwie, Chris Kissack, und der schreibt eigentlich wie kein anderer über die Loire, also er hat wirklich sehr viel Ahnung, ist ständig da und schreibt eben auch wirklich sehr viel, also ist ein Maniac irgendwie. Mhm. Das heißt, die Weingüter sind auf mehreren Seiten beschrieben und dann eben auch nochmal die Jahrgänge, also wenn die Jahrgänge schreibt, beschreibt er irgendwie auf 5, 6, 7 Seiten sozusagen umgerechnet, wirklich total penibel, also. Und dann eben auch nochmal ausgewählte Weine immer noch mit Bewertungen dazu.
Nochmal, das wie ist wirklich der? Chris wie?
Chris Kissack, Kissack, ja. TheWineDoctor.com müsste es heißen.
Ah ja.
Ja, das ist wirklich eine tolle Seite, also, aber sie kostet halt Geld.
45 Pfund im Jahr, aber okay. Ja. Ich mein,
also das macht man halt, wenn man sich wirklich mit Loire beschäftigt, dann sollte man das tun. Ja. Und wenn man sich halt wenig damit beschäftigt, dann lohnt es sich jetzt nicht. Aber also es ist für mich eine sehr informative Seite.
Ja. Ja. Ich habe ja immer noch ein Abo von Wein Plus, was ich auch ganz witzig finde.
Ist auch gut.
Ja, und das kostet halt irgendwie 24 Euro im Jahr oder sowas und ist halt ein super Lexikon zum mal nachschlagen.
Genau.
Also gerade auf meinem Niveau ist das echt perfekt.
Ja, und der Sam Hofschuster, der die Weinbeschreibungen macht dort, das ist auch wirklich ein unermüdlicher unermüdlich unterwegs in Sachen Wein, und der ist auch, finde ich, ein sehr guter Verkoster. Also der schreibt schon sehr präzise auf einem guten Niveau. Also das finde ich schon beeindruckend, was er da macht und welche Datenbank der da auch aufgebaut hat oder die insgesamt auch. Also das finde ich schon auch echt eine Seite, die man empfehlen sollte. Ja.
Machen die eigentlich immer noch diesen Weinclub? Da habe ich lange nicht...
Ja, ja? Der Sigi kriegt da immer noch Weine.
Ach, cool. Mhm. Ja. Das ist cool.
Ja, also Wein Plus, um es irgendwie aufzulösen, ja, genau. ist so ein deutsches Weinportal mit verschiedenen Angeboten, eben mit ganz vielen Bewertungen von deutschen und auch österreichischen Weinen, einem ziemlich umfangreichen Lexikon, noch vielen anderen Sachen dabei. Und die verschicken, glaube ich, einmal im Quartal, verschicken die eine Kiste mit 3 Weinen, die ihnen besonders gut gefallen haben oder zu einem besonderen Thema, also im Prinzip, wie wir das jetzt hier ja auch machen, ja. Nur eben einmal im Quartal und dann...
und halt als Abo, ne? Das ist halt eigentlich
dann als Abo, ne?
Also genau, muss sich gar nicht mehr kümmern, sondern kommt einfach.
Ja, genau. Und da gibt's dann eben immer Beschreibungen dazu. Und ich glaube, die machen eigentlich auch eine Sendung dazu immer, ne? Meine ich.
Es gab damals, weiß ich, aber da hast du noch in Bonn gewohnt. Da war das ein Chat. Da gab es einen fixen Chat-Termin, wo sich alle getroffen haben.
Ja, ja,
ich weiß nicht, ob die da jetzt mittlerweile vielleicht wirklich eine Sendung machen.
Ja. Ja. Ja.
Sehr geil, aber.
Also, das ist sehr schön. Das ist.
Aber auch eben mal was. Ne? Kostet ein 20er die Flasche. Das ist, schon eine Ansage.
Aber das ist Chenin Blanc, ist nicht billig, wird aber dann auch eben auch nicht super teuer. Ne? Also, das ist irgendwie so. Das ist so, sag mal, mittelpreisig irgendwie von bis. Das Problem ist eigentlich, das größte Problem ist, dass die richtig guten Chenins eigentlich ab Hof nicht teuer sind, aber du bekommst sie nicht, weil sie so gefragt sind. Weil das die besten Weingüter eben auch immer nur ein paar Hektar haben. Aha. Und dann eben alle direkt ausverkauft sind. Ich meine, wir waren ja damals bei Clos Rougeard, wo ich Blut und Wasser geschwitzt habe, weil wir irgendwie die falsche Adresse hatten. Das stimmt, ist ja die
ganze Zeit auf der Straße rumgestanden hat, ja.
Genau, und also das ist jetzt das Musterbeispiel dafür, für Weine, die vor 10, 15 Jahren noch kein Mensch haben wollte. Und dann wurden sie plötzlich total gehypt und seitdem kriegt man sie einfach nicht mehr. Ja. Also die kosten dann auf dem Sekundärmarkt, kostet ein weißer Clos Rougeard mittlerweile um die 300 Euro und die besten roten dann um die 800, 900 Euro die Flasche. Ne? Und das ist schon verrückt, weil die ab Hof irgendwie so 40, 50, 60 Euro gekostet haben. Ne? Ja. Und Guiberteau, was wir jetzt am Samstag getrunken haben, das war ja der, wo wir dann nachher waren mit der kanadischen Freundin. Das ist für mich mittlerweile eigentlich... mit der beste, vor allen Dingen Weißweinmacher an der Loire oder für Chenin in Saumur. Die Weine bekommt man auch kaum noch. Und das ist schon ein bisschen schade. Ja. Ja. Und Sven Rudloff sagt gerade, Thierry Germain auch komplett ausverkauft. Und der hatte ja auch in seinem Keller nicht mehr viel rumliegen. Der hat also auch immer alles verkauft. Das ist, also die guten Leute an der Loire sind echt gefragt. Und ja, und trotzdem hat die Loire immer noch in gewissem Maße, ich will nicht sagen Imageprobleme, aber es kennt kaum jemand die Weine von der Loire. Ne?
Das würde es helfen, an die Loire zu fahren? Würde man vor Ort noch diese Weine bekommen oder sind die da auch nicht mehr zu kriegen?
Also Clos Rougeard ist eigentlich nirgendwo mehr, aber die anderen vielleicht schon noch, ja. Also wir waren ja damals in Saumur da in dem Weinladen, schreibt Sven Rudloff auch gerade, das ist schon eine tolle Adresse für die Weine. Also da gab es schon ziemlich viel noch von den interessanten Sachen, ja. Ja, ja. Also ich finde, Le Chalier ist einfach auch ein toller, also mit dieser Würze auch hinten raus und mit dieser gelben Frucht, finde ich, ist es auch ein toller Essenswein. Also da kann ich mir schon recht viel vorstellen, was irgendwie auch so mit so cremigeren Sachen zu tun hat. Also sowohl zu Fisch als auch zu Kalb oder zu Geflügel auch gerade, finde ich total gut.
Ja, ich bin auch kurz davor, mir einen Karton zu bestellen und muss mich gerade ein bisschen zusammenreißen, weil ich echt kein Geld mehr habe.
Was hast du denn bei Materne Schmidt noch bestellt beim letzten Mal?
Nee, so, also ist jetzt nicht, ich muss halt einfach gucken. Also ich habe, meine Auftragslage ist 2020 nicht mehr so geil wie 2019. Darum muss ich mal gucken, ob ich mir jetzt irgendwie ständig Wein für 20 Euro die Flasche bestellen kann. Oder ob ich nicht vielleicht lieber in den Laden gehe und mir eine Flasche kaufe.
Also, ja. Naja. Ja, gut.
Woran man im Übrigen dann auch sieht, dass ich auch immer noch auf hohem Niveau jammere. Wenn ich sage, die Auftragslage ist nicht mehr so gut, ich kann halt trotzdem immer noch in den Weinladen gehen und mir für einen Zwanni eine Flasche holen. Also ist,
naja, klar.
Jammern auf höchstem Niveau.
Ja.
Der nächste Wein. Nein, bevor wir über den nächsten Wein reden, ich muss mit dir reden, Freundchen.
Ja, Entschuldigung. Habe ich irgendwas falsch gemacht?
Das war schon kaputt, ich war das nicht. Aber die Muscheln, ja?
Ja, das, die Muscheln. Ach so, ja, die Muscheln.
Also, werte Hörerschaft, also einmal im Jahr treffen wir uns alle bei Christoph, dann kocht Christoph, also wir schmeißen alle zusammen, dann kauft Christoph unfassbar teure Lebensmittel ein und kocht daraus unfassbar gutes Essen, wir trinken unfassbar gute Weine und alles ist irgendwie total super. Diesmal gab's Muscheln und ich habe bis heute tatsächlich, ich sitze heute immer noch da und sage, wie, ohne Wasser? Bitte erklär mal, wie du die Muscheln gemacht hast. Ich finde, das ist nach wie vor unvorstellbar.
Es gibt ja so Sachen, die sind so einfach, dass man es kaum glauben kann. Und das gehört jetzt auch nicht zu den unfassbar teuren Lebensmitteln, sondern es waren einfach Bouchot-Muscheln, also im Prinzip Miesmuscheln auf Französisch. Das heißt, es waren jetzt keine holländischen aus der Nordsee, sondern französische aus der Bretagne. So, das ist also schon mal ein Qualitätsunterschied tatsächlich, geschmacklich. Wir haben die Miesmuscheln gesäubert und kontrolliert sozusagen, die schlechten ins Köpfchen, die guten ins Töpfchen.
Wie macht man das? Erklär das mal so Typen wie mir.
Ja, Miesmuscheln, das ist ganz einfach. Wenn du sie auspackst und sie sind wirklich offen, ja?
Ja.
Also die haben sich geöffnet, dann sind sie normalerweise schlecht.
Okay, die dürfen sich erst beim Kochen öffnen oder wie?
Genau.
Ah. Ja,
du kannst sie noch mal sozusagen leicht aufs Brett schlagen oder so und wenn sie sich dann schließen, dann sind sie nicht schlecht, aber normalerweise, wenn sie wirklich offen sind, dann sollte man sie nicht verwenden. Alle anderen, die also geschlossen sind, also ich mache mit geschlossen meine ich sozusagen zu oder fast zu, die dürfen auch ein paar Millimeter geöffnet sein. Ne?
Aber so. Nicht so aufklaffen wie...
Genau, nicht aufklaffen. Okay. Genau. So, die kommen alle in den Topf rein. Ja? In einen leeren Topf. Ja, okay. 1 Kilo Miesmuscheln in einen leeren Topf.
Einfach so, das war 1 Kilo? Du hast nur 1 Kilo gemacht?
Ja, nee, 2, glaube ich.
Okay.
Nee, ich weiß nicht, 2, okay. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel es war. Hier, für 11 Leute halt, eine gute Portion. So.
Ich hätte durchaus noch mehr,
Ja, in einen leeren Topf.
Ja.
Und dann habe ich mit einer großen Pfeffermühle sehr viel Pfeffer über diese Muscheln gemahlen.
Ja.
Und dann habe ich den Topf mit einem Deckel verschlossen.
Hast du das nochmal irgendwie umgerührt oder vermischt oder so?
Nö,
einfach nur den Pfeffer drüber geschüttet?
Genau.
Okay.
Dann habe ich den Deckel drauf getan und dann habe ich diesen Topf angeheizt. Und dann ist er irgendwann heiß geworden und dann sind irgendwann die Muscheln aufgegangen und aus den Muscheln kam dann sozusagen das Meerwasser aus der Bretagne raus und die ganze Feuchtigkeit sozusagen, die in diesen Muscheln war, das ganze konservierte Wasser und hat praktisch einen eigenen Sud gebildet.
Ja.
Ja, und das Ganze hat etwa 6 Minuten, 7 Minuten gebraucht, bis die Muscheln sich alle geöffnet hatten und dann habe ich die einfach auf Teller getan und serviert.
Und das.
Das war's.
Das war das leckerste Essen des Jahres 2019. Und ich habe wirklich. Also,
das ist so mal.
Ja, ich habe also wirklich. Das, ne, wir waren, hatte ich erzählt, wir waren ja im Herbst im So-Sein in Heroldsberg.
Ja.
Absolut spektakuläres Essen. Die Geschmäcker, die Kräuter und alles total super. Aber diese Muscheln,
ja.
Die bleiben mir hängen. Also die bleiben mir wirklich. Das war unfassbar. Ja.
Ja.
Ja, danke nochmal für den Hinweis. Ich muss das mal ausprobieren. Das heißt, ich muss einfach.
Also es ist wirklich das mit das Simpelste, was du überhaupt machen kannst in deinem Leben, was Essen angeht. Ja.
Gute Rohware musst einfach nur gucken. Muss ich nur haben, ne?
Du musst eine gute Rohware haben, genau. Aber ich meine, das geht auch mit Nordseemuscheln, ne? Aber die anderen sind halt besser.
Ja.
So, und du musst halt einen guten Pfeffer haben, weil das sind eigentlich nur 2 Zutaten sozusagen, die Muschel und der Pfeffer und sonst nichts.
Ich habe so einen Telly-Cherry, so einen teuren. Ja.
Ja, genau, das reicht ja. Also das ist super. Und das war's.
Irre.
Ne? Ja, genau.
Der letzte Wein.
Tosso von der Domaine de Mont Blanc. Die Domaine de Mont Blanc ist eine Domaine aus dem Jura. Und Jura-Wein ist ja in den letzten Jahren eben auch in dieser Szene sozusagen, in der wir uns jetzt heute bewegen, also Naturweine und so, eben total in geworden.
Weil er so schön stinkt, wie der hier auch, ja.
Ja, weil es tatsächlich schon eine sehr besondere Art, also eine sehr besondere Region ist mit sehr besonderen Weinen. Also das Jura hat ja sozusagen die Tradition der Œillet- und Non-Œillet-Weine. Also die Œillet-Weine sind die spundvoll ausgebauten Weine, also die nicht oxidierten Weine. Mhm. Und die Non-Œillet-Weine sind die, die oxidieren, so wie Sherry letztlich. Ja. Also Weine, wo sozusagen das Fass, das Spund offen bleibt, wo Wein diffundiert ja immer so ein paar Prozent im Jahr, 5%, glaube ich. Und wo sich dann eben tatsächlich eine natürliche Florschicht bildet, also eine Hefeschicht, die den Wein auf der einen Seite konserviert, aber auf der anderen Seite dem Wein eben auch so ein markantes Aroma von grünen Walnüssen und sowas gibt, wie man das bei trockenem Sherry auch ein bisschen hat. Und der berühmteste Wein aus dem...
Das ist der Gestank, den ich beim Jura immer so gut
finde. Ja, genau. Okay. Genau. Und dieser Gestank, den hat man, dieser Geruch, dieser besondere Geruch, den hat man tatsächlich auch in den Weinen, die eben nicht diese Florhefe haben. Das finde ich faszinierend eigentlich am Jura, dass man die Weine erkennen kann an diesem besonderen Duft in beiden Formen des Ausbaus. Ja. Also die Weine sind immer getrennt auch ausgebaut, die liegen nicht im gleichen Keller. Auch bei Marne Blanche zum Beispiel nicht. Die machen auch diese oxidierten Weine. Der Archetyp dieses oxidierten Weines ist der sogenannte Vin Jaune. Das ist der berühmteste Wein aus dem Jura, der wird auch seit Jahrhunderten so gemacht. Irgendwie ein gelber, lange Zeit im Fass oxidierter Wein. Eben aus Sauvignon, das ist die wichtigste weiße Rebsorte im Jura. Und die werden in dem einen Keller gemacht und in dem anderen Keller, damit es sozusagen nicht infiziert wird durch die Florhefen, entstehen die anderen Weine und die kriegen aber trotzdem diesen bestimmten Jura-Dufttyp. Ja. Und der ist irgendwie einfach seit ein paar Jahren in, zumal eben im Jura sehr viele Weingüter eben seit langer Zeit schon biologisch und biodynamisch auch arbeiten. Ne? Also die waren auch mit Vorreiter sozusagen dieser Szene von Leuten, die eben mit so wenig Intervention wie möglich im Weinkeller arbeiten. Und auch da ist es so ein bisschen, ich rede sehr viel, aber ja, ich sage noch drei Sätze dazu. Gibt so ein paar Leute, die eben super berühmt sind. So ein bisschen wie bei Clos Rougeard und Guiberteau an der Loire ist es da Ganeva und Labbé. Also wer den Comic mit...
Labbé hatten wir auch schon mal, oder?
Ja, hatten wir schon mal, ja. Nee, Labbé hatten wir noch nicht in der Sendung, glaube ich. Nee, hatten wir
was
so mal.
Was hatten wir denn aus dem Jura? Wir hatten irgendwas aus dem Jura. Auch in dieser ganz markanten Flasche, woran man es ja immer erkennt, auch außer jetzt hier bei...
Ja, wir hatten Boron Foss, hatten wir, glaube ich, mal.
Ja, ne? Boron Foss hatten wir, genau, richtig. Ja,
genau. Genau. Ganeva ist übrigens in dem Comic mit Richard Leroy, von der Loire, der besucht Ganeva auch einmal im Jura und kauft bei ihm, glaube ich, auch ein, zwei Fässer, gebrauchte Fässer. Wie auch immer. Ganeva ist sozusagen das Aushängeschild dieser Bio- und Naturweinszene und Labbé ist sozusagen der zweite im Bunde, der einen anderen Stil fährt, aber dessen Weine eben mittlerweile genauso gefragt sind. Die gibt's eben auch beim Alex, glücklicherweise, aber eben auch nur in homöopathischen Mengen, nur noch, weil die Weine eben so gefragt sind. Und ich muss sagen, ich bin kein so großer Freund von Ganeva, aber von Labbé. Und da man Labbé aber eben nur noch in ganz kleinen Mengen bekommt, ist für mich die nächste, neben Boron Foss übrigens, das nächste super spannende Weingut, eben die Domaine de Marne Blanche, was wir jetzt hier im Glas haben. Ja. So, jetzt muss ich mal eben Luft holen.
Ich hätte den vom Geruch her, also er riecht irre, aber ich hätte den nicht im Jura verortet. Frag mich nicht, wo sonst, ne? Also ich hätte aber nicht, wenn du gesagt hast, wo kommt der her, hätte ich nicht Jura gesagt.
Ja.
Interessant.
Naja.
Also er stinkt halt anders, als was ich vom Jura erwarten würde, ja.
Ganz kurz noch, Jura ist ja, also das heißt ja so, weil es eben das Jura-Gestein da gibt, also sozusagen diese bestimmten Kalkformationen, die eben im Jura entstanden sind, wo eben auch die ganzen großen Dinosaurier rumgeschwirrt sind. Und das war früher eine Anbauregion mit rund 12.000, 13.000 Hektar, mittlerweile sind es nur noch 1.200. Das war sozusagen vor der Reblauskatastrophe ein Anbaugebiet, was super bekannt war und sehr gut die Weine exportiert hat. Und nach der Reblauskatastrophe hat sich sozusagen der Schick irgendwie verlagert und Jura war total out. Deswegen heute auch nur noch 1200 Hektar. Mhm. Und leider sind eben mit dieser Reblauskatastrophe auch eine ganze Menge von Rebsorten verschwunden, also einfach weg. Das Spannende am Jura ist eigentlich, dass es dort Rebsorten gibt, die sozusagen mit zu den ältesten überhaupt in Europa gehören. Mhm. Sauvignon ist eigentlich eine dieser Rebsorten. Sauvignon, der andere Name ist Traminer. Traminer kennt man, ne? Mhm. Traminer ist halt verantwortlich für ganz viele unterschiedliche Rebsorten sozusagen als Elternrebsorte und Pinot Noir eben auch. Pinot Noir ist möglicherweise eben auch aus dem Jura und nicht aus dem Burgund, das weiß man nicht so ganz genau, aber es ist ja nicht weit voneinander entfernt. Und dann gibt's eben aber zum Glück immer noch so ein paar Rebsorten, die man dort konserviert hat, und einer davon ist eben Trousseau als rote Rebsorte. Genau. Trousseau, ich finde, das ist, wenn ich die Nase ins Glas halte, dann könnte es für mich eben auch tatsächlich Loire sein, ja. Aber eben nicht Cabernet Franc, sondern diese Rebsorten, die wir auch vorletzten Samstag mal probiert haben. Pinot du Nice zum Beispiel ist so eine Rebsorte, die so, finde ich, so ein bisschen damit zu vergleichen ist, wobei Pinot du Nice noch mehr Pfeffer hat als diese hier. Aber dieses Würzige und dieses Würzige, was der Wein schon hat, das finde ich irgendwie total.
Ich finde, der hat in der Nase so ein bisschen was Salziges,
Ja, ja, finde ich auch.
So aus dem Languedoc kenne ich das. Ob es daherkommt, ja. Ob es dahin gehört, kann ich nicht sagen. Aber bei mehreren Rotweinen aus dem Languedoc hatte ich das schon, dass ich dachte, da ist irgendwie so eine salzige Kühle, so eine Meeresbrise halt, was so ein bisschen pathetisch klingt immer. Hm.
Ich finde es, das Salzige kann ich nachvollziehen. Ich finde, es riecht weich. Als hätte der Wein so ein bisschen, wie so manche Beaujolais auch riechen. So als hätte der, könnte man davon ausgehen, dass er recht wenig Tannin hat. Also.
Ja.
Vielleicht kommt es durch diese leichte Süße. Also der Wein ist, soweit ich weiß, eben nicht geschwefelt. Und so riecht es auch. Also es hat diese Hefesüße, die man schnell mal hat, wenn Weine nicht geschwefelt sind. Ja. Dass sozusagen diese leichte Hefesüße konserviert wird, wenn sie bei geschwefelten Weinen meist irgendwie verschwindet.
Okay. Probierglas. Ja. Wow. Dieses Probierglas ist wirklich immer wieder, also da kommt dann nochmal so ein Gummi hinterher.
Okay. Ach, das ist schön.
Ziemlich dominant, also ist ganz interessant. Also in diesem Tastingglas ist so eine ganz, ganz dominante Gumminote.
Okay.
Krass.
Ja.
Also heißer Gummi. Also noch nicht verbrannt, aber heiß. Super. Boah. Nach wie vor für jeden Weintrinker das Geschenk schlechthin. Also dieses Tasting.
Gibt es das noch eigentlich? Ich habe das ja nicht mehr irgendwie, dummerweise.
Hast du verbaselt? Hast du kaputt gemacht?
Ja, ich habe mir ist kaputt gegangen.
Warte mal, es hieß Le Taster oder so ähnlich.
Mhm, Le Taster, ja.
Genau, Le Taster. Le Taster. Gibt's noch. Scheiße teuer. 35 Euro. Ja, ja gut. Peugeot Le Taster. Verkostungsglas. So,
ja. Okay.
35 Euro, ja. Aber lohnt sich. Also ist so, ist zwar irgendwie, wenn man das dann so geschenkt kriegt, denkt man, ein Glas. Aber du tust halt irgendeinen Wein rein, dann weißt du, warum du es hast.
Hm. Ich finde es faszinierend. Es ist so ein eigenständiger Duft, ja. Also es ist
absolut, ja.
Es sind auch wieder. Es ist so ein bisschen wie Kompott, also so wie so ein Fruchtkompott, aber eben ohne das Warme dabei, ne?
Ja.
Finde ich.
Also es ist ohne das Kompottige, ja.
Ja, also ohne das Kompottige. Also ja. Es ist genau, es hat überhaupt keine Hitze. Es wirkt relativ kühl, aber eben weich und ja, eben kompottig tatsächlich.
Ja, mit nur so, ohne Kompott.
Nur ohne Kompott mit so ein bisschen Erdbeer und Himbeer dazu. Sven findet den Geruch zu muffig oder nicht appetitlich.
Mhm.
Okay. Also muffig finde ich gar nicht.
Es ist, ich weiß, was er mit muffig meint.
Ja,
das
ja,
war der erste Gedanke, den ich hatte, als ich den frisch aufgemacht und einen Schluck ins Glas geschüttet habe, habe ich gedacht,
ja.
Keller.
Ah, okay. Mhm.
Also jetzt nicht Weinkeller, sondern der Scheißkeller, den wir alle kennen. Also.
Ja, 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 ja.
Diese Art Muff, würde ich jetzt mal vermuten.
Ja, also was sein könnte, ist, dass er so eine ganz leichte Brettnote mit da drin hat, so dieses Brett und Nymeces, also diese, ja, also was man ja schnell mal mit ein bisschen Pferdestall oder Pferdeschweiß oder so in Verbindung bringt. Ne? Mhm. Das ist wie so ein leichter Schleier da drauf, würde ich sagen. Das finde ich allerdings bei diesem Wein recht sexy, aber ich kann das auch verstehen, dass man das irgendwie nicht so mag.
Ja. Sexy ist genau das richtige Wort. Also das ist halt ein echt sexy Wein. Ja. Genau.
Und ich habe den bewusst tatsächlich ausgesucht, auch jetzt mit Alex für das Weihnachtspaket, weil das ist jetzt natürlich nicht so dieser volle, wuchtige, schwere Wein, den man gerne dann mal zum Fest hat.
Ja, aber nee, aber ja.
Aber ich finde halt, das ist ein Wein, der nicht müde macht. Ja. Der hat ja auch nur 11,5% für einen Rotwein. Ja. Und der funktioniert halt super mit diversen Essen, die irgendwie alle so ein bisschen was mit Wild und mit diesen Wild-Wildnoten zu tun hat. Ja. Damit funktioniert das super. Das funktioniert jetzt nicht unbedingt zum Rinderbraten mit Rotkohl und Klößen. Dafür ist das nicht der richtige Wein. Aber eben, wenn man irgendwie so, ich sag mal, Ente, Perlhuhn und sowas in der Richtung hat.
Ja, wenn du was hast, was du...
Bisschen aus dem Ofen.
Was du vielleicht auch durch ein bisschen frische Säure noch so aufknacken willst, ne? Wie Wild halt. Wild ist ja immer...
Ja.
Ist ja immer ein bisschen muffig, darum gibt's Preiselbeeren dazu. Und das sind halt die Preiselbeeren in flüssig, wenn man so...
Ja, genau. Stimmt, ja, genau. Guter Vergleich, finde ich, ja. Super.
Ich denke auch gerade, ich bin ja, es gibt ja eine Sache, die ich mit Helmut Goethe teile, und das ist die Verachtung für Zimt. Ich finde, Zimt gehört nicht in die Küche. Also man kann das schon machen, aber das ist auch nicht schlimm, wenn man es nicht macht mit Zimt. So. Mhm. Und ich finde, der geht gut zu Zimt, könnte ich mir den vorstellen. Ich
ja, kann
mir
kann den
zu,
sein,
einem,
ja.
zu so einem Curry, zu einem zimtlastigen Curry, könnte ich mir dann auch noch vorstellen.
Ja, kann ich mir auch vorstellen. Das kann schon funktionieren. Ja.
Zimt.
Ich finde die Säure einfach auch super, so hinten raus auch jetzt, wo der Wein schon längst weg ist, da hat er noch so einen Säuregriff hinten drin. Das ist,
ja, und man ist halt die ganze Zeit am Schmatzen. Das ist wirklich, also der ist echt gemein. Er ist wahrscheinlich auch sauteuer, ne?
Weiß ich jetzt gar nicht.
Ich glaube 25 oder sowas. Was
ach so, okay. Ist
schon nochmal ordentlich. Also ist auch nichts, was du am Tage trinkst. Ne?
Nee, stimmt. Ja. Ich finde es halt schön sozusagen, also man muss es halt nachvollziehen können. Das ist so ein bisschen wie mit dem Champagner. Ne? Der Champagner ist nicht der typische Champagner, erfüllt also im Zweifelsfall nicht jeder Erwartung.
Entschuldigung, die Kasseler Trinkgruppe ist geschlossen der Meinung, er riecht wie Oma unterm Arm.
Okay.
Ach Gott.
Ich sehe das gar nicht.
Hey? Kassel trinkt ein bisschen wie Oma unterm Arm, schreiben sie in den Chat. Na gut.
Ist das hier noch nicht angekommen?
Weiß ich nicht, vielleicht ist ein Chat kaputt.
Chat kaputt?
Chat kaputt.
Das kann passieren. Also Sven Rudloff, Zimt gehört auf Milchreis, das habe ich noch. Und Kassel trinkt, also der Geruch, Geschmack überrascht, aber mehr habe ich da nicht. Ah doch, da ein bisschen wie, ja okay. Jetzt habe ich es. Okay. Also es sind sozusagen Weine, die so ein bisschen gegen die Erwartungen sind.
Yep.
Diesmal, deswegen habe ich sie also die Vorschläge waren vom Alex, aber ich habe es gerne übernommen, weil ich dachte, das trifft das tatsächlich ganz gut. Und so ist es beim Trousseau auch. Ich finde, es ist tatsächlich für mich ist es ein guter Weihnachtswein, wenn ich das Essen dazu richtig aussuche. Und es ist halt ein Wein, der, finde ich, sein Geld wert ist, obwohl er eben vom Typ her sozusagen nicht dieser ausladende, üppige Wein ist, den man eben traditionellerweise vielleicht erwartet, wenn man 25 Euro auf den Tisch legt, sondern eben genau das Gegenteil. Aber es ist halt, es ist auch nicht, das ist ja auch nicht im klassischen Sinne elegant oder fein. Ja. Aber er hat, und das mag ich ja bei Weinen sehr gerne, er hat so eine Kombination aus einer gewissen Feinheit und einer gewissen Erdverbundenheit, sage ich jetzt mal. Ja. Also ja. Ein bisschen, und das finde ich ganz cool. Das mag ich einfach bei Rotweinen gerne. Ne. Und man halt kann sie natürlich auch ein bisschen kühl trinken. Ne. Mhm.
Ja. Und es ist halt was, wo du dich dann auch dran erinnerst. Normalerweise erinnerst du dich an Weihnachten, an deinen besoffenen Großonkel, der einen Schnaps zu viel hat und dann wieder Nazi-Sprüche bringt oder so. Und wenn du das Ding auf dem Tisch hast, erinnerst du dich halt an den Wein.
Ja.
Bin ich fest von überzeugt, dass dann auch in einem halben Jahr auch, der Wein, den wir da Weihnachten hatten. Sowas finde ich ja immer schön, wenn man sich an Dinge erinnert, wie so Muscheln. Ich hasse dich. Ach, wir wollten auch den Shampoos noch mal probieren, ne?
Ja.
Bevor und wir das machen, kommen wir doch zum Werbeblock.
Aha, der Werbeblock, ja. Du genau. Ich wollte noch was ankündigen. Ja. Ich habe nämlich tatsächlich einen Partner gefunden für meinen Blog. Nee, nicht für meinen Blog, Quatsch, für meinen Podcast. Weil ich ja wollte, dass mein Sonntagspodcast und vor allen Dingen sozusagen mein klassischer Original-Verkorkt-Podcast mit den Winzergesprächen, dass ich jemanden finde, der mich da ein bisschen unterstützt. Und jetzt habe ich jemanden, der das gerne machen möchte. Er heißt Jerome Heinz. Er hört auch heute zu. Und er hat die Seite und sozusagen auch das Angebot Bottlestops unter bottlestops.com. Mhm. Das heißt, er macht Wein- und Tasting-Touren in Deutschland und der hat das bisher vor allen Dingen für Ausländer gemacht, die nach Deutschland kommen.
Dann gleich noch mit dem Miet-BMW mal mit 250 über die Autobahn kacheln. Ne?
Keine Ahnung, aber deswegen ist die Seite sozusagen auch erstmal auf Englisch und man muss irgendwie auf Deutsch umschalten. Weil es tatsächlich im Wesentlichen Leute von außerhalb sind, denen er sozusagen Deutschland näher bringt und kommt selber, glaube ich, aus Belgien und spricht dann eben auch verschiedene Sprachen, leitet die Leute eben durch Rheingau, Rheinhessen und so weiter. Mhm. Und unsere Idee war jetzt, um das Ganze einfach mal zu starten, also jetzt nicht nur sozusagen Bottlestops als Werbung sozusagen in den Podcast einzubauen, dass wir eben zusammen auch Weintouren machen. Und wir fangen jetzt tatsächlich an, am 17. April fahren wir für 2 Tage nach Rheinhessen und werden dort eben verschiedene Winzer besuchen. Und das eben zusammen in einer Gruppe machen, mit dem Bus durch die Gegend fahren. Wir werden 12 Leute sein, also sozusagen eine übersichtliche Gruppe, nicht zu groß. Und wir werden 5 Winzer besuchen. Die stehen auch schon fest. Wir fahren zu Knewitz nach Appenheim. Knewitz ist ja einer sozusagen der jungen, nach vorne preschenden, dynamischen Winzer, die da in Rheinhessen sind und eben auch schon so ein gewisses Renommee erworben haben. Dann fahren wir zu J. Neuss nach Ingelheim. Das ist ein Weingut, das sich vor allen Dingen auf Rotwein verlegt hat, was durchaus ungewöhnlich ist für Rheinhessen, dass man sich eben vor allen Dingen mit Rotwein beschäftigt. Dann fahren wir zu Chris Barth nach Alzey. Chris Barth ist so einer der Naturweinwinzer eben in Deutschland und der noch recht frisch dabei ist. Dann Braunewelle in Essenheim, ein Weingut, was ich selber auch noch nicht besucht habe. Ich kenne die Leute, aber ich war noch nicht im Weingut. Die machen unter anderem sehr schöne Sekte. Und als Klassiker sozusagen mein persönlicher Freund Daniel Wagner, also Weingut Wagner Stempel in Sieversheim.
Ach, jetzt bin ich ja doch ein bisschen traurig, dass ich nicht kann.
Ja.
Also als du es dann das erste Mal erzählt hast, habe ich gesagt, hoffentlich kann ich nicht, weil sonst kostet es wieder so viel Geld, weil ich muss dann ja immer viel Geld ausgeben. Ist nicht ganz günstig, ist da 390 Euro für die 2 Tage, ist aber Tour und Unterkunft ist dabei, ne?
Nee, Unterkunft musst du selber buchen.
Ah, okay, ja. Alles klar.
Das ist die Tour und das ist ein Abendessen, 3-Gänge-Essen im Feinbistro Lauchend, sehr schöner Laden in Mainz. Ansonsten ist es halt, weil wir gesagt haben, also ich habe gesagt, ich fahre jetzt nicht zu den Winzern, nur weil ich die kenne und komme da mit 12 Leuten an und dann sorgen die mal dafür, dass es uns irgendwie 2 Stunden gut geht und dann ja. fahren wir weiter, sondern die kriegen halt auch Geld dafür.
Ja.
Und so setzt sich halt so ein Preis zusammen, ne? Mhm. Und ich muss irgendwie von Hamburg nach Mainz kommen.
Ich will mich gar nicht beschweren.
Nee, ich sag nur, das ist genau, das ist so. Also es ist sozusagen, es sind 2 Tage mit Abendessen am Freitag und Mittagessen am Samstag und wir machen irgendwie Freitagabend irgendwie das so, dass jeder auch Wein mitbringen kann, so dass wir irgendwie einfach auch noch einen netten Abend haben mit den Weinen, die wir alle selber mitbringen. Und was eben nicht inklusive ist, ist Anreise und Unterkunft und die Getränke zu den Mahlzeiten, die müssen wir dann halt irgendwie teilen. Irgendwie so, ne? Das Ganze kostet 390 Euro und wir werden 2 Tage viel Spaß haben, da bin ich mir recht sicher.
Ja, ohne mich.
Ja, ohne dich, aber es wird wahrscheinlich, das ist die erste Tour, aber es wird nicht die letzte Tour sein, da gehe ich jetzt mal schwer von aus.
Mein armes Portemonnaie. So, jetzt aber zurück zum
Genau, Kampagne. Also wer noch nicht weiß, was er sich selber zu Weihnachten schenken soll, hier ist die 2 Tage Frühjahrsweinjagd, ja. Sogenannte Frühjahrsweinjagd.
Ach, genau, es ist ja Weihnachten. Also ich habe auch noch so ein Last-Minute-Geschenk auf der Pfanne, habe ich heute veröffentlicht, die Sendung. Ich habe mit Stefan Paul geredet, unter anderem über sein neues Buch. Stefan Paul ist Koch und Food-Journalist und Food-Stylist und Rezepte-Erfinder und Blogger und alles Essen. Und der hat ein Kochbuch geschrieben und dieses Kochbuch heißt
Immer Essen.
Kochen heißt dieses
Buch. Kochen, ja.
Also er hat sich in den Kopf gesetzt, ein neues Standardwerk zu schreiben und ich finde, das ist ihm gelungen. Mhm. Das ist echt ein Kochbuch mit, ich weiß nicht, wie viele, 500 Rezepte sind da insgesamt drin, die aber alle so designt sind, dass du sie alle wild miteinander kombinieren kannst. Du hast dann da auch so eine Grundlagen-Dingsi, was du halt auch in jedem Kochbuch finden willst. Und das fand ich eigentlich das Interessanteste und das Beste daran. Er sagt, alle Rezepte in diesem Kochbuch kannst du mit Zutaten aus einem stinknormalen Supermarkt kochen.
Ja. Mhm.
Das heißt, du musst nicht irgendwie zum geheimnisvollen Gewürzhändler im dritten Hinterhof oder irgendwie sowas. Mhm. Also, natürlich sollte man mir wie immer kein Wort glauben, weil Stefan und ich kennen uns seit 15 Jahren. Aber wer noch ein schönes Geschenk sucht, wird mit diesem Buch sicherlich recht glücklich, beziehungsweise Leute glücklich machen.
Ja. Genau, das habe ich jetzt, versuche ich jetzt auch. Ich brauche das jetzt für mich selber nicht mehr.
Ja,
weil ich ja schon länger koche.
Ja, du bist
also
da,
ist
du
einfach
bist
so.
Hinaus. Ja, ja.
Ich habe einfach andere Bücher von ihm, weil der kocht ja einfach, der macht ja einfach sehr schöne Bücher und der ist ja irgendwie immer das Faszinierende bei Stefan ist, dass er ein unglaublicher Trendsetter ist, ja. Also oder spürt sozusagen, was gerade im Markt so funktioniert. Also und das hat er in den letzten Jahren wirklich zur Meisterschaft getrieben. Und er hat, also wo ich total skeptisch war zum Beispiel, war bei seinem Japan-Kochbuch. Weil Japan ist nun wirklich so ein Ding, boah, weißt du, ich meine, wenn du in Japan Koch wirst, dann darfst du erst mal 3 Jahre nichts anderes machen, als irgendwie Messer zu schleifen. Ja?
Reiswaschen.
Oder 5. Reiswaschen, Messerschleifen.
Du willst die Sendung mit Stefan hören, die ich gemacht habe. Da geht es auch unter anderem um Reiswaschen und wie lange er gebraucht hat, um den Reis halbwegs so hinzukriegen, dass er sich nicht schämt, Sushi zu machen.
Ja, genau. Ja, und ne? Und er hat eben trotzdem, also ich meine, klar, der war in Japan, der kennt japanische Küche, aber so ein Kochbuch zu machen, ist ja immer noch mal ein anderer Schnack.
Ja.
Und ich finde, das hat er trotzdem wirklich toll hinbekommen. Und es ist natürlich kein authentisches japanisches Kochbuch, wie es ein Japaner machen würde. Aber es ist halt irgendwas, was sozusagen das Japanische nach Deutschland bringt und das dann aber auf eine sehr schöne, angenehme Art miteinander kombiniert, finde ich. Also er macht sehr schöne Kochbücher.
Ja, und er hat von seinen Miso-Nudeln erzählt und ich ärgere mich seit, also ich habe die Sendung heute geschnitten und veröffentlicht und so. Und dachte, boah, du musst nachher noch unbedingt in deinen Asialaden Miso kaufen. Und hab's aber nicht mehr geschafft, weil ich hätte, also Miso-Spaghetti.
Also du weißt ja, das ist das beste Miso, was es im Moment in Deutschland gibt. Das wird ja in Berlin gefertigt.
Ne? Ach was.
Das müsstest du eigentlich bei Helmut Gothe gehört haben. Der hat nämlich mal eine ganze Sendung darüber gemacht. Und jetzt lass mich noch mal eben überlegen, beziehungsweise kurz nachschauen, wie es heißt. Es ist, der Mann heißt Markus Shimizu. Markus Shimizu. Und wo genau der jetzt in Berlin ist, weiß ich nicht, aber der hat halt einen Laden in Berlin und der macht richtig gutes Miso. Ja, richtig gut. Also das ist, soweit ich das beurteilen kann und soweit ich das auch von anderen Leuten gehört habe, im Moment das beste Miso in Deutschland.
Ja. Erklär doch mal, was Miso ist. Ich weiß es nämlich ehrlich gesagt noch nicht mal.
Also Miso ist ja erstmal eine sozusagen eine Fermentation von Soja.
Ja. Also vergammeltes Soja.
Ja, es ist ein fermentiertes Soja, sozusagen, das aus dem eine Paste gemacht wird und das aber eben sozusagen nicht einfach nur ein fermentiertes Soja ist, sondern eben mit anderen Dingen in Kontakt gebracht wird. Also es gibt sehr salzige Miso, also gerade oben aus dem Norden von Japan. Es gibt süße, malzige Miso. Es gibt Miso, also sozusagen diese Sojabodenpaste, die mit Reis zusammen fermentiert wird, zum Beispiel. Ja. Es gibt Miso, das mit Getreide, verschiedenen Getreidearten oder so zusammen fermentiert wird. Also es ist tatsächlich gibt es unterschiedlichste Arten von Miso. Das kann auch super hell sein, also fast weiß. Mhm. Es kann aber eben auch fast schwarz sein. Ja. Genau. Also es ist sozusagen, es ist immer eine größere Anzahl von oder Prozentsatz von Sojabohnen und dann eben von Reis oder Gerste oder was auch immer, ne? Und Salz.
Und das schmeißen die einfach in ein Fass und lassen es gammeln.
Fermentieren. Also, ja, so wie der Japaner das halt macht. Ja. Ne? Das ist halt dann wieder sozusagen so eine Kunst für sich. Ja? Also es vergärt im Prinzip, ja, irgendwann. Es gibt eine bestimmte Sorte von Pilzen eben, Koji-Pilze, die das tun. Genau. Und es ist natürlich, wie die meisten Sachen, die fermentieren, soll es eben sehr gesund sein, weil es einfach irgendwie Verdauungsprozesse fördert und so weiter und so fort.
Muss ich mich darum kümmern. Ja. Mimi Ferments heißt der Laden übrigens.
Mimi Ferments, ah ja, okay.
Und ist bis Anfang Januar geschlossen. Das heißt, ich werde jetzt auch nicht hibbelig und muss da dann morgen unbedingt hin. Und Mail-Order geht auch nicht so einfach mit einem Klick. Das heißt, da kommen wir auch noch einigermaßen glimpflich bei raus.
Ja, da kosten die Gläschen irgendwie ein Zehner oder so. Da wirst du jetzt auch nicht arm bei, ne? Also das ist irgendwie ein Preis, wovon der leben kann, aber der jetzt auch nicht irgendwie übertrieben ist. Aber die Qualität ist halt sehr gut. Es gibt noch einen Laden im Schwarzwald, die auch Miso machen. Da war ich aber, also die wurden auch plötzlich irgendwann populär, aber da war ich irgendwie, ehrlich gesagt, nicht so überzeugt von. Ich weiß nicht mehr so ganz genau, aber das muss ja nichts heißen. Wie hieß denn das? Ich glaube, das hieß auch einfach Schwarzwald-Miso, ehrlich gesagt. Ja, genau, Schwarzwald-Miso.
Schwarzwald-Miso, auch schön. Mhm. Ja, ich muss mal gucken. Also, wobei die Frage ist, will ich wirklich in Asialaden und da Miso kaufen? Nee, ne, das will ich lieber.
Bioladen. Wenn dann Bioladen.
Verdammt. Der Genusshandwerker verkauft Markus Shimizu Miso.
Ja, das macht er auch. Aber es gibt auch gute Misos, ganz gute Misos im Bioladen. Da gibt es im Prinzip, ich weiß jetzt nicht, wie die Firma heißt, aber es gibt nur eine Firma eigentlich, die Bioläden beliefert. Ja. Also jetzt Alnatura oder Dents oder so. Und das ist auch vernünftig. Okay. Also das kann man auch gut nehmen. Das würde ich auf jeden Fall eher nehmen, als jetzt irgendeine Dutzendware aus dem Asialaden tatsächlich, muss ich echt sagen.
Alles klar.
Ja. Genau. Champagner
für alle.
Ja, ich finde, wenn man den frisch ins Glas nochmal gießt, dann hat man eigentlich so diese typische Champagner-Note von frischem Brioche. Ne? Das ist da. Dann verfliegt das irgendwann und dann kommt Scheiße, dann kommt wieder das dieses...
Ich versehentlich Rotwein draufgekippt. Ich voll Honk. Ey, das darf alles nicht wahr sein.
Ja, du hast ja auch nichts gegessen.
Stimmt. Oh, Kada, was kann ich für dich denn tun? Champagner.
Champagner. Ah, Champagner.
So, Verzeihung, ich muss hier gerade die Familie versorgen. Was denn? Ist ja kaum was drin im Glas. So, Champagner. Wie kann man so doof sein auf ein Champagner? Naja, Rotwein. Naja. So. Ich habe jetzt wieder Champagner im Glas.
Und ich finde, dass er sich jetzt gefunden hat.
Ja.
Der hatte ja noch so ein bisschen was Grünes am Gaumen, fand ich vorhin, als wir ihn das erste Mal probiert haben.
Aha.
Also so ein bisschen fast wie Unreife. Ich wollte es nur noch nicht sagen, weil ich dachte, ich werde dem Champagner erstmal nicht gerecht. Aber es war sowas.
Im Vergleich zu jetzt weiß ich, was du meinst, ja.
Ja. Fast so ein bisschen was Grasiges war dabei. Sven hatte vorhin gesagt, so ein bisschen Stachelbeere. Also ja, konnte ich auch nachvollziehen. Also ich fand es jetzt nicht so stachelbeerig, aber so dieses Grüne, dieses Pyrazinige, das hatte der. Und das passt eigentlich nicht unbedingt in den Champagner rein. Aber jetzt hat er das nicht mehr. Jetzt hat er das Kraut, also das Kräuterige besser gesagt, nicht krautig, sondern kräuterig. Das hat er noch drin. Aber er hat, was er vorhin auch noch nicht hatte, fand ich, so eine ganz leichte Fruchtsüße, obwohl er ja eigentlich knochentrocken ist. Aber tatsächlich das, was vorhin unreif wirkte, hat sich jetzt so ein bisschen gekippt. Und jetzt habe ich so eine ganz leichte Fruchtsüße drin, die das Ganze so ein bisschen charmanter macht.
Ja.
Aber er bleibt natürlich trotzdem auf dieser sehr trockenen und sehr, sehr straighten Linie mit eher zitrisch. Also während ja der Le Chalier eben wirklich so diese gelbe Frucht hat, das hat er hier gar nicht. Ne? Nee. Das ist wirklich sehr, sehr hell. Irgendwo sozusagen so im gelbgrünen
fast,
Bereich. Ne?
Fast
irgendwo zwischen
bitter.
Zitrone und Limette.
Also ja, genau. Fast bitterig. Bitter, ja. Also eine Grapefruit-Bitterness, finde ich.
Ja. Ja.
Ah, super.
Ja, aber das ist wirklich, das ist sozusagen... Das ist schon für Puristen einfach ein Champagner. Ja? Das ist schon, ja, das muss man tatsächlich mögen. Und ich kann auch gut verstehen, wenn jetzt jemand sagt, nee, das ist nicht so mein Fall, das ist mir zu hart irgendwie. Ja? Aber ich mag das gerne, aber ich bin letztlich irgendwie vielleicht eher an diesen Stil von Champagner gewöhnt. Und
ich finde den super.
Mag das gerne trinken,
also, und, ja? Und wer es halt gerne gefälliger haben möchte, der kauft sich halt irgendwie ein Cremant aus dem, also hier.
Ja, es gibt genügend auch Champagner, wirklich sehr gute Champagner, die einfach ein bisschen cremiger und reifer sind. Ne? Also ich sag mal jetzt zum Beispiel der Basis Champagner von Talon zum Beispiel, ja. Das ist super üppig, richtig cremig, da ist richtig viel Brioche drin, aber es ist trotzdem auch ein sehr guter Champagner. Also insofern, das ist einfach eine Stilfrage, finde ich. Ne? Und sowas hatten wir halt noch nicht und schön, dass wir es jetzt mal so in der Sendung gehabt haben, finde ich.
Sehr schön, ja.
Ja.
Ja, haben wir eigentlich schon einen Termin für die nächste
Sendung? Nee, haben wir noch nicht.
Naja, gucken
wir mal.
Ankündigung gibt es auf originalverkorkt.de, weil Christoph gewissenhafter ist beim Ankündigen als ich. Ansonsten gibt es alles, was ihr wissen wollt, auf originalverkorkt.de. Und ich bin betrunken, fällt mir gerade auf. Wie kommen wir denn jetzt hier raus aus dieser Nummer?
Indem wir einfach schöne Weihnachten wünschen.
Ja, das ist eine gute Idee, genau.
Weil wir ja, ich muss noch mal ganz kurz gucken, weil der Sven fragt, ob ich irgendwie ihm gerade noch den Link zum...
Das kriegt er gleich mit der Weinjagd.
Kriegt er gleich.
Kommt in die Shownotes, dann ist gut. Da müssen wir jetzt nicht. Alle, die gerade nicht im Chat sind, was die meisten sind, die
fragen sich noch, was stimmt, was machen die eigentlich die ganze Zeit?
Genau, wann es die nächste Sendung gibt, das erfahrt ihr auf originalverkorkt.de. Wir danken für die Aufmerksamkeit, für die Zuwendungen.
Ja, über das ganze Jahr hinweg.
Über das ganze Jahr hinweg, genau. Und wünschen einen guten Rutsch, oder?
Ja.
Ja, dann machen wir das.
Ja, wir auch.
Wir auch. Danke, Christoph.
Danke, Holger.
Danke, Wolfgang.
Bis bald.
Wenn Sie in Nizza eine typische Nizzaer Kneipe suchen, in einem Fischrestaurant am Hafen, und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch auf der Terrasse sitzen kann, auf der Straße sitzen kann, und es ist alles schön und pittoresk und touristisch, und das hat man sich eigentlich vorgestellt und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich, der Mann ist so eingeführt, er ist der Älteste am Ort, am Platze, alle Fischer kennen ihn. Und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der Erste, den sie anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualitäten absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbot zum Beispiel, ein Turbot, den wir hatten für zwei Personen, wird nur gemacht, ab 140 Pfund, das muss man sich vorstellen, das sind 70 Pfund pro Portion. Das war ein Baby-Turbot, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preis unterschiedlich ist, fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten ein Typ auch nicht mehr als 70, 80 vor einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.
Wer redet, ist nicht tot.